heute ist, sei mittelmäßig oder sei nicht mittelmäßig, sei überdurchschnittlich gut. So, sei nicht mittelmäßig. Komm heraus aus deiner Mittelmäßigkeit, denn Gott will, dass wir etwas Besonderes sind. Wir sind Könige und Priester, wir sind Gottes Volk, wir sind berufen, Auserwählte Gottes, wir sind etwas Besonderes. Jeder Einzelne von uns ist was Besonderes. Er ist einmalig, weil wir müssen nicht nur so im Durchschnitt nominell, so wie alle anderen sein, sondern überdurchschnittlich. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen um 10 Uhr Gottesdienst. So arbeitet Gott an uns, wie Gott arbeitet, wie Gott uns gebraucht. Darüber wollen wir uns Gedanken machen und wie der Herr an uns arbeitet. Durch wie viel Mittel und Methoden und mit welchen Werkzeugen er uns bearbeitet. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Morgen seid herzlich eingeladen. Dann am Mittwoch, so Gott will, und wir leben. Du bist anders. Eigentlich Fortsetzung von dem von heute Abend. Du bist anders. Du bist was Besonderes. Du bist anders als die durchschnittlichen Menschen draußen auf der Straße. Und du bist ein Mensch, der sich nicht vergleichen darf und kann mit anderen. Wir sollen uns aufhören, uns zu messen, zu vergleichen. Ich bin so wie der und der oder der ist so wie ich. Nein, wir sind einmalig miteinander. Das ist das Thema Mittwoch. Ja, und dann Freitag und so weiter geht es ja weiter. Gott lässt niemand... Nee, ich bin ganz falsch hier. Am Mittwoch, den 1. Juli, löse dich aus deinen Schablonen. Das wird das Thema sein. Entschuldigung hierfür. Ein bisschen weiter schon gelesen. Und dann am Freitag, lass dich nicht schikanieren. Ein gutes Wort. Lass dich nicht schikanieren, rumtreiben, jagen und hetzen. So, sei nicht mittelmäßig. Gott will nicht die vielen haben, sondern er will dich haben. Du bist etwas Besonderes von Gott. Er hat für dich seinen Sohn geschickt und für dich ist Jesus gestorben. Für dich ist er auferstanden. Für dich hat er den Preis bezahlt. Du bist etwas Spezielles in den Augen Gottes. Hör auf zu sagen, ja, ich bin gar nichts. Ich bin nur so ein kleiner Zwerg oder was weiß ich, ein kleines Glied am Leibe Jesu Christi. Nein, wir sind Könige und Priester. Im Himmel wird es zwei Gruppen von Menschen geben, die Überwinder, die mit Christus auf dem Stuhl sitzen werden und die werden mit Christus regieren. Das wird die eine Gruppe sein, die werden Kronen tragen. Lies mal die Offenbarung. Es werden Leute mit Kronen sein und die werden Throne besetzen. Und dann wird es ja das allgemeine Volk geben, die so grad und recht so ins Reich Gottes gekommen sind. Und die werden mit Palme wedeln, die werden keine Krone tragen, auch keinen Heiligenschein und auch keine Dornenkrone. Die werden ganz normal sein, keine Hitze wird auf sie treffen und sie werden ja keine Tränen mehr vergießen. Der Herr wird ihr Gott sein, aber das ist nicht, was ich mir anstrebe. Ich möchte mit Jesus auf dem Thron sitzen und nicht mit der Palme wedeln, irgendwann, irgendwo in der Ewigkeit. Und es liegt an uns, ob wir das werden oder nicht, und ob wir uns anstrengen. Wir sind erlöst aus Gnaden, da gibt es nichts anzustrengen. Da kannst du den Preis nicht bezahlen. Jesus hat den Preis bezahlt für dich, für deine Erlösung. Aber nachdem du erlöst worden bist, musst du trainieren, musst du üben. An deiner Erlösung alles dran setzen. Die Bibel sagt, befleißigt euch. Was heißt das? Streng dich an. Befleißigt euch. Jagt nach der Heiligung und vieles andere mehr. Und die Überwinder, die werden alles ererben, nicht die anderen. Die also nicht gekämpft haben, die nur in der Gemeinde waren oder so normale Christen am Sonntag und geschlafen haben die übrige Zeit und sonst nichts vollbracht haben, die werden vielleicht mit der Palme wedeln. Vielleicht ist es das ist auch nicht das Schlechteste. Aber das ist nicht für die ganze Ewigkeit. Das ist nicht eine Sehnsucht. Ich will in der Ewigkeit ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben führen. Ich will beim Heiland nicht weit weg von ihm sein und mit Christus regieren und den Platz einnehmen, den Gott für mein Leben bestimmt hat. So, wir sollen alles dran setzen. So befleißigt euch, sagt die Bibel. Du musst das überdurchschnittlich sein. Also auch als Christ setzt alles dran und so weiter. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Werdet voll Heiligen Geistes. Das sind so die Befehle Christi. Das Mittelmaß ist nichts Besonderes, das sind alles so. Verstehst du, mit der Palme wählen. Was ist das schon was Großes, mit der Palme zu wählen? Aber Krone zu tragen, mit Christus auf dem Thron zu sitzen, das ist eine Berufung, eine wunderbare Berufung. Aber du bist dazu berufen. Du bist berufen, ein gekröntes Haupt zu sein im Reich Gottes. Also Überwinder, diesen Siegespreis zu empfangen. Aber dazu muss man kämpfen. Also wer nichts kämpft und wer nichts tut, von nichts kommt nichts, auch im Reich Gottes. Die Erlösung ist umsonst, aber jetzt befleißigt euch. Es ist nicht ausreichend, durchschnittlich zu sein. Also nur die Andacht hören und dann vielleicht ab und zu mal in der Bibel lesen und ein bisschen was spenden oder den Zehnten geben. Wir müssen überdurchschnittlich sein, was das alles heißt. Gott will, dass wir ein überdurchschnittliches Christenleben führen. Überdurchschnittlich. Mehr als nur einmal, wenn Billy kommt. Und mehr als nur einmal am Sonntag oder Weihnachten, Ostern oder wann es auch immer ist. Unsere Gerechtigkeit, sagt uns die Bibel, muss besser sein als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir müssen heiliger sein als die Scheinheiligen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Na ja, das ist so. Die sind schon besonders, also fromm und brav und lieb, aber du musst noch lieber sein als die. Gott mutet uns zu und dafür gab er uns den Heiligen Geist, dass wir etwas Besonderes sind. Wir können von uns aus nicht was Besonderes werden, aber wir sollen voll des Heiligen Geistes sein, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, dann schaffen wir das mit Gottes Hilfe. So, nur die Gewalt anwenden, heißt es in der Bibel, die reißen es an sich. Also du musst ein Gewaltmensch sein bei Gott und sagen, ich will um jeden Preis, koste, was es will, ich will dran setzen. Du darfst vor nichts zurückschrecken. Die Überwinder schrecken vor nichts zurück. Die gehen aufs Ganze geradeaus, keine Kompromisse links und rechts. Und die werden das alles ererben. Lies mal die Sendschreiben. In jedem Sendschreiben heißt, wer da überwindet. Wer da überwindet. Wer da überwindet. Das sind an die sieben Gemeinden, ist die Botschaft. Tut ja aufs Ganze gehen. Die reißen das Reich Gottes an sich. Die radikal sind. Die Scheuklappen haben und engstirnig sind und sagen, wir wollen nicht nach links und rechts schauen. Wir wollen geradeaus den Weg gehen mit Gott. Die bereit sind, auf alles zu verzichten, die bereit sind, Opfer zu bringen für das Reich Gottes, die mutig und kühn sind, komme ich um, so wie diese Esther, die werden was bezwecken, was erreichen. Und wir brauchen den Geist von der Esther. Als Kinder Gottes, auch hier in unseren Tagen, der Teufel wütet, der Teufel will das Volk Gottes vernichten und wir müssen versuchen, so gut wir können, eine triumphierende, überwindende Gemeinde sein und uns nicht unterkriegen lassen, im Namen Jesu. So, nur die, die das Ziel erreichen, die werden mit Christus regieren. Deshalb sagt Paulus, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel und vergesse alles, was hinter mir ist. Das ist überdurchschnittlich. Durchschnittlich wäre, dass man sich gehen lässt und sich treiben lässt wie Treibholz. Und man strandet irgendwo und man weiß nicht, was aus einem dann wird. Gott fördert dich. Gott will alles an dir dran setzen. Er hat so viel zu geben. Die Bibel ist voller Verheißungen und Zusagen, damit du ein Heiliger wirst. Damit du etwas Besonderes wirst in den Augen Gottes, ein Überwinder. Im Himmel gibt es nur Überwinder. Also unten auf der Erde, die werden in den Palmen wedeln. Aber im Himmel gibt es Überwinder. Das ist die Schar, die Jesus Christus sich herausholt. Und sie werden mit mir regieren. Nicht nur 1000 Jahre, sondern für die ganze Ewigkeit. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann müssen wir sputen. Uns beeilen, uns fix machen und alles dran setzen. Befleißigt euch. Weißt du, was das heißt? Du sollst allen Fleiß daran setzen, trainieren, auch als Christ, so dass du diese Latte nehmen kannst. Weißt du, nur die Begabung und die Berufung allein reicht nicht aus. Du musst auch diese Gaben gebrauchen. Und Gott hat uns Gaben gegeben. Schau, der eine hat das bewahrt, diesen einen Pfund oder diesen einen Talent und sagt, hier, Herr, hier hast du mit besten Dank zurück. Ich habe aufgepasst auf dieses Stück, das du mir gegeben hast. Ich habe behütet. Und die anderen zwei, die haben gewuchert. Die haben gehandelt und die haben immer was dazu gewonnen. Und das ist, was Gott belohnt. Und dann sagt der Herr, ei, du treuer Knecht, du warst über wenigem treu oder in wenigen, du hast gedient, du hast gemacht, was du konntest. Weißt du, Gott erwartet von uns nicht zu viel. Wir müssen nur das tun, was wir tun sollen und können. Gott will nicht, dass du dich zerreißt. Nein, tu das, was in deinem Herzen ist, was der Geist Gottes dich lehrt und was der Herr sagt. Und dann bist du überdurchschnittlich. Gebrauche deine Begabungen und setz die ein, auch wenn es nur ganz klein ist. Dann sagst du, was ist für so viele? Guck mal, der Junge mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Was ist das für so viele? Aber der Herr konnte es vermehren. Und wenn du in die Hände des Heilands gibst, der Heiland zerbricht es und teilt es und Tausende werden satt. Gott fördert uns. Gott gibt uns Gelegenheiten. Und er hat uns in eine lebendige Gemeinde geführt. Und dann müssen wir es bleiben und uns entfalten und mithelfen, dass das Reich Gottes gebaut wird, die Gemeinde gebaut wird. Ich meine nicht nur, dass eine große Schar entsteht, nein, dass Menschen zum Glauben kommen und dass wir andere fördern. Indem wir anderen dienen, wird uns gedient. Und derjenige, im Danielbuch heißt, der Seelen gewinnt, der wird leuchten wie, der Stern, wie ein Stern im Himmel. Du wirst glänzen, du wirst strahlen, wenn du Seelen für Jesus gewinnst. Und es heißt, in der Bibel, wir müssen Menschen zu einem Reich Gottes führen. und geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist eine ganze Menge. Da ist die Taufe, da ist der Gehorsam, da ist die Liebe, da ist, habt Frieden miteinander, da ist Vergebung. Weißt du, nur gerettet sein genügt nicht. Weißt du, wir müssen dann die Vergebung ausleben und wir werden erst die Errettung vollkommen erleben und erfahren, wenn wir das getan haben, was er gesagt hat. So, die Schule musst du selbst besuchen. Die Schule ist da, die Gemeinde ist da, aber du musst selbst in die Schule gehen und lernen und für dich lernen und nicht für den Lehrer und nicht für den Pastor, sondern wir lernen für uns selbst. Das ist, wie wir überdurchschnittlich werden. Und es gibt in der Schule, und du weißt, da gibt es die Fleißigen, die sich immer strecken, ja, und so weiter, und dann an die Tafel gehen und vorschreiben, obwohl sie manchmal gar nicht viel wissen, aber die melden sich und irgendwann passiert es, dass sie dann einen Griff bekommen und dass sie einen Einfall haben und dass sie das sagen, auch wenn sie manchmal Falsches sagen. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, dass wir auch mal was Falsches tun. Auch das gehört zum Leben dazu. Aus unseren Fehlern lernen wir. Wir werden korrigiert. Und so werden wir überdurchschnittlich. Ein Mensch, der keine Fehler gemacht hat, wird nie überdurchschnittlich. Guck mal den Petrus an. Der Petrus ist so ein fleißiger Bursche beim Heiland. Der sagt, Herr, ich, und meldet sich immer wieder, so wie ein fleißiger Schüler in der Schule. Ich, Herr, wenn du es bist, heiß mich, zu dir rüberzukommen. Und schon steigt er auf und wandert mit Jesus auf dem Wasser. Guck mal, wenn du nichts versuchst, wirst du auch nichts bekommen und nichts erreichen. Deshalb, wir müssen etwas unternehmen im geistlichen Leben. Und immer melden, Herr, ich. Wer möchte das tun? Ich. Verstehst du? Nicht, dass du dich drängelst und vordrängelst. Nein, aber es geht darum, dass du Initiative ergreifst, dass du willst, den Willen zeigst. Und wenn Gott den Willen sieht, weißt du, was dann passiert? Wir haben in der Schule, wo ich ab und zu mal war, bei den Klassen, wir haben auch welche gehabt, die haben sich immer gemeldet. Da hat der Lehrer die gar nicht genommen. Da hat die anderen genommen, die sich nicht gemeldet haben. Verstehst du? Die, wo sich gemeldet haben, die hat gedacht, die wissen es. Und das, wenn du dann einen Trick kennst vom Lehrer, verstehst du, dass er die nimmt, die sich nicht melden, dann meldet sich immer. Und dann wirst du nicht genommen. Nur als Beispiel. So. Aber es ist trotzdem, und wir müssen lernen. Wir sind in der Schule Gottes, wir müssen die Lektionen selbst lernen. Das nützt für, und das müssen wir praktisch durchpraktizieren und durchnehmen. Wir müssen die Hausaufgaben selbst machen. Die macht niemand für uns. Und wehe, wenn wir die Hausaufgaben abschreiben. Weißt du, am Schluss kannst du da nichts, wenn es darauf ankommt, wenn die Prüfung ist. Wir müssen also lernen für uns selbst. Und der Herr Jesus und der Heilige Geist hilft uns, wenn wir manchmal nicht begreifen, dass wir Nachhilfe bekommen. Wir sind in der Schule Gottes. Und deshalb sei froh, dass du in einer Gemeinde sein kannst, wo du was lernen kannst. Aber das, was du hier hörst, das musst du draußen irgendwo in der Praxis umsetzen. Irgendwo, ich predige nur am Sonntag oder an ein paar Tagen irgendwo, aber gelebt muss das Evangelium werden draußen. Da, wo du bist, wo du leidest, wo du kämpfst, wo du ja, Schwierigkeiten hast, du musst das alles selber machen. Dir wird nichts abgenommen. Gott will, dass du über dich selbst hinauswächst und überdurchschnittlich wirst und nicht so durchschnittlich wie alle anderen auch. Also, es gibt Christen, und ich habe schon ein paar Geschwister auch hier in Berlin schon unter euch gehört, da gibt es Christen, wenn der in den Himmel kommt, komme ich zweimal in den Himmel. Du weißt gar nicht, ob der in den Himmel kommt. Verstehst du, wenn der in den Himmel kommt, dann komme ich zweimal. Nein, es ist billige Gnade. Und vielleicht kommt der recht, und du denkst, also, das schafft es, und manchmal, Gott will, dass was nichts ist, die schaffen es, und die anderen schaffen es nicht. Deshalb schau nicht auf deinen Vordermann. Du musst es gucken, dass du es erreichst. Sonst kommst du irgendwo in eine Sackgasse. Gott ist ein guter Pädagoge. Er weiß, wie er dir was beibringen kann. Morgen werde ich darüber sprechen, wie arbeitet Gott, wie lehrt er uns. Und dann sagt er, schön, setz dich hin mal und horch mir mal zu. Oder schau zu. Oder mach das mal, probier das, wie das funktioniert im Kleinen. So, er ist ein guter Pädagoge und er weiß, wie er diese göttlichen Lektionen uns mitteilt und rüberbringt. Wir müssen nur anfangen, von uns selbst etwas zu fordern. Das ist also überdurchschnitt zu werden. Ich will nicht nur mit der Palme winken. Geschwister, das ist nicht mein Wunsch und nicht mein Traum für euch. Ich möchte euch alle im Himmel sehen, am Thron Gottes sitzen, der eine dort, der andere dort, und der regiert mit Christus und hat das Zepter in der Hand und so weiter. Mit Christus regieren, verwalten, das ist mein Wunsch. Ich möchte euch alle an dem Platz sehen, wenn du die Predigt heute hörst, dort sitzen, wo Christus ist, in der Herrlichkeit, und nicht ein bisschen mit Palme wedeln. Das ist zu wenig. Da kannst du gleich irgendwie in eine Kirche gehen, wo das tote Evangelium gepredigt wird. Ich möchte das Evangelium rüberbringen, dass wir anfangen zu eifern. Wer wird der Größte sein im Himmel? Das war auch das Gebet immer wieder bei den Jüngern. Wer ist der Größte? Und weißt du, was der Heiland gesagt hat, wer der Größte ist? Der, wo die Drecksarbeit macht. Der Größte unter euch sei euer aller Diener. Du siehst, wie man überdurchschnittlich wird. Weißt du, da ist, plötzlich merkst du, so ein Diener, der dient, wenn der Mann nicht da ist. Du, wer schließt die Tür auf? Wer putzt die Toilette? Wer macht das Licht an? Wer macht das alles? Wenn der Diener ist so wichtig im Reich Gottes. Und deshalb, hier fängt es an, wie wir überdurchschnittlich werden. Wer wird der Größte? Wer wird links und rechts vom Heiland sitzen? Das ist nicht die Sache von Jesus, ist auch die Sache nicht vom Vater oder dem Heiligen Geist. Es ist deine Angelegenheit. Du bestimmst, ob du links oder rechts von dem lieben Gott sitzt. Ob du zu den Treuen gehörst, es hängt von dir ab, ob du mit deinen Gaben und Talenten wucherst. Jeder, der was hat, guck mal, unsere Geschwister haben jetzt gerade gesungen. Das finde ich toll. In aller Liebe, die haben Freude am Singen und die singen, verstehst du? Und fang an, in kleinen Dingen etwas zu tun, irgendwo, um Gottes Willen. Wir müssen also von uns aus etwas erwarten. Ich will mit Christus auf dem Thron sitzen und regieren. Ich will überdurchschnittlich sein. Wir müssen uns selbst herausfordern. Jagt nach der Heiligung. Weißt du, was das heißt? Immer mehr, immer mehr, immer noch eins drauf. Ja? Selbst den Problemen die Stirn bieten, selbst die Probleme lösen, selbst gegen den Strom schwimmen und sich nicht mit dem Strom treiben lassen. Weißt du, niemand schwimmt für dich gegen den Strom, das musst du selber tun, gegen die Widerstände. Sei nicht mittelmäßig, bleibe nicht zurück. Verstehst du, wer mittelmäßig ist, der bleibt zurück. Ich war schockiert, als ich mich da vorbereitet habe, was ich in der Bibel gelesen habe. Der Herr Jesus sagt in einer Gemeinde, ich glaube die Gemeinde in Sardes, wenn du lau bist, spucke ich dich aus meinem Mund. Wenn du lau bist, Gott kann keine lauen Christen gebrauchen. Er braucht Christen, entweder sind sie kalt oder heiß. Entweder so oder so, aber so laue, so mittelmäßige Leute haben keine Zukunft im Reich Gottes. Deshalb werde überdurchschnittlich. Entwickle dich vorwärts und nicht rückwärts. Verbessere dich täglich. Das ist, wie ich überdurchschnittlich werde. Täglich stiller sein, täglich mehr den Mund halten, täglich das, was der Herr von einem will, was der Herr von einem wünscht, täglich zu vergeben, 500 Mal am Tag sogar, täglich bestimmte Dinge tun, die in der Bibel geboten werden, täglich die Schwachen annehmen, täglich die Schwachen tragen, täglich sich für jemanden beten und sich um jemanden kümmern, wo nackt ist, wo arm ist, wo krank ist, wo im Gefängnis sitzt. Weißt du, da gibt es so viele Menschen, wo wir was tun können. Weißt du, jemanden anzurufen. Gott sagt uns, wir sehen so viel Not. Und wenn du das nicht siehst, setz dich hin auf dem Leopoldplatz und guck, die Leute, die irgendwie schwer schleppen oder bucklig sind, dann sagst du, lieber Gott, segne die Frau, die so bucklig rumläuft. Richte sie wieder auf und du wirst verblüfft sein. Plötzlich guckt sie sich um und ist gerade. Ich habe solche Wunder schon erlebt. Weißt du? Wir sollen Mensch für Menschen beten und nicht gleich Hände auflegen und was weiß ich Großes. Wir sollen praktisch sein im Geist. Unsere Arbeit ist eine Geistesarbeit, was wir als Christen machen. Überdurchschnittlich im Geist. Und wenn du nicht anders beten kannst, kauf dir die Bildzeitung oder BZ und lies die BZ, was da drin steht. Und ich sag dir, da stehen so viele Verbrechen, so viele Unfälle, so viele Katastrophen. Und dann fang an, für den Platz dort, wo ständig Unfälle passieren, zu beten. Leg deine Hand, nimm dann die Karte, einen Stadtplan und sag, lieber Gott, hier passieren so viele Unfälle, tödliche Unfälle. Hier laufen die Leute bei Rot durch und werden überfahren. Behüte, stell einen Engel an diesem Platz, dass das nicht passiert. Wir haben Aufgaben. Wir sind verantwortlich. Nachher sind viele Leute da und die haben Schuldkomplexe. Ja, ich hätte vielleicht mehr beten sollen. Ja, wir sollen mehr beten. Und zwar für andere Menschen, nicht für uns. Für uns betet der Heiland, aber wir sollen für andere Leute beten. So, denk nach vorne, erreiche die volle Mannesgröße in Christus, verbessere dich täglich. Und das, was du bist, sei der Beste. Wenn du nicht ein großer Baum sein kannst, dann sei wenigstens ein guter Strauch, ein vollkommener Strauch. Und das, was du bist, sei richtig und ganz. Komm aus dieser Kuschelecke der Christenheit heraus, wo es nur gemütlich ist, als Hauptsache, wir haben so schön, oh Heiland, das ist wunderbar. Es stimmt, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, verstehst? Aber das ist nicht genügend, ausreichend. Komm raus aus der Komfortzone. Und in dieser Komfortzone wirst du niemals hochkommen. Erst der Kämpfer und wir sind zum Kämpfen geboren, Geschwister. Und nur so werden wir überdurchschnittlich, wenn wir anfangen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und den Lauf des Glaubens aufnehmen und rennen und kämpfen und dann diese Krone erreichen. Paulus sagt, mir ist die Krone beigelegt, aber nicht nur mir, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben. Wenn du weißt, Jesus wird bald wiederkommen, dann streng dich an. Dann tu was dafür. Dann tu was dafür. Weißt du, wenn du nur in dieser Komfortzone, Kuschelecke sitzt und so weiter, wirst du niemals erwachsen, niemals mündig. Ach, der Arme, oh, tut mir leid. Verstehst du, du brauchst immer ständig Streicheleinheiten. Und so die Mutti. Wir müssen uns abnabeln von Mutti und Vati. Und wir müssen mündige, reife Christen sein, gestandene Männer und gestandene Frauen in Christus und mündig in ihm sein. Mündig heißt, auf eigene Füße zu stehen. Solange wir in der Komfortzone sind, werden wir niemals was Großartiges leisten. Meine Bibel sagt, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Hart, was ich sag, aber so ist es. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Dort, in dieser Komfortzone, wirst du keine Fehler machen. Du machst Halleluja, Lob und Dank, verstehst du? Da wirst du nie Fehler machen. Und der größte Fehler ist es, was du machst. Der, wo nichts macht, der macht den größten Fehler. Der begeht den größten Fehler, weil er nichts aus seinem Leben macht. So, in dieser Komfort- und Kuschelzone wirst du niemals was lernen. Der Arme, dem muss man nachhelfen, immer wieder nachhelfen. Nein, wir müssen selber so weit kommen, dass wir anderen helfen, anderen Gehilfen zur Freude sind, andere Menschen zum Heilern bringen und dann beim Heilern lassen. In der Kuschelecke oder dieser Kuschelzone und Komfortzone wirst du nie über dich hinauswachsen und bleibst immer ein langweiliger Typ. Weißt du, du lebst wie ein Zombie, mit geschlossenen Augen und willst nicht sehen und so weiter. Aber wir sollen anfangen, die Nöte zu sehen, die um uns passieren. Da ist so viel Not, so viel Elend, so viel Katastrophen. Und wir sehen so viel Terror, so viel Verbrechen. Und wir sollen anfangen, die Hände hochzuhalten. Und wir sind als Gläubige die Macht, die das alles aufhalten kann. Wir sollen viel mehr beten. Und wenn viele Christen an vielen Ecken beten, dann schenkt Gott Bewahrung. Suche der Stadt Bestes, heißt es einmal in der Bibel. Das gilt für Babylon, das nicht für Jerusalem. Die Leute waren in Babylon, die haben gedacht, wir gehen jetzt nach Jerusalem, wir wollen nach Hause ins gelobte Land. Nein, Gott sagt, bleibt hier, heiratet, pflanzt Bäume, baut Häuser und sucht der Stadt Bestes. Überdurchschnittlich sein. Da, wo du bist, mach das Beste. Such der Stadt Bestes, such der Gemeinde das Beste, such den Familien, der Gesellschaft das Beste. Du wirst nie ein wirklicher Mensch werden, wenn du nicht die Komfortzone verlässt. Und weißt du, diese Bequemlichkeit, es ist so schön, so herrlich, beieinander zu sein. Was hat der Heiland gemacht in Jerusalem? Der hat eine Verfolgung kommen lassen. Und die wunderbare Gemeinde von mindestens 8000 Leuten wurde zerstreut in alle Herren Länder. Und die zerstreuten, die predigten hier und da und dort das Wort Gottes. Und das Reich Gottes hat sich ausgeweitet. Plötzlich bekehren sich nicht mehr Menschen, sondern ganze Gemeinden entstanden. So, wir müssen aus dieser Gemütlichkeitsecke rauskommen als Christen. Und solange du in dieser Komfortzone, in dieser Gemütlichkeitszone bist, bist du unbrauchbar für Gott. Sorry, aber so ist es. Komm raus und fang an, Gott zu dienen mit den Gaben, was du hast, und hör auf, in deinem eigenen Saft zu schmoren. Weißt du, du wirst erst glücklich sein, wenn du ein Segen bist, wenn Menschen durch dich gesegnet werden, wenn Menschen sagen, Dankeschön, deine Predigt hat mir geholfen, oder dein Lied hat mich erquickt, oder deine Worte haben mich gestärkt, oder dein Gebet hat mein Herz berührt. Weißt du, sogar das Gebet kann einen berühren, wenn wir beten. Ich werde nie vergessen, irgendwo waren wir auf irgendeiner Konferenz und da hat eine Frau gekniet und sagte, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Plötzlich hat sich der Nachbar hingekniet und sagt, Jesus, ich liebe dich auch, ich will dich auch lieben. Und plötzlich kniet die ganze Reihe und alle beten, Jesus, ich liebe dich, ich möchte dich lieben. Du musst den Anfang machen. Wie vieles, was du kritisierst und was dir nicht gefällt, was dir missfällt, fang an zu verändern. Und wenn du eine Not hast, sag, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Und du wirst andere anstecken. Und wir sollten anfangen, das ist überdurchschnittlich zu leben, ansteckend zu leben. Wir sollen einen gesunden, guten Virus haben und positiven Virus, den Virus der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes und die Leute anstecken mit der Herrlichkeit Gottes. So, komm raus aus dieser Knuschelecke und wo du dich wohlfühlst und sagst, oh ja, Herr, das ist so gut. Weißt du, was hat der Herr Jesus mit Petrus und den Brüdern gemacht, als dieser vom Berg der Verklärung runterkamen? Oh Herr, hier ist gut sein, als sie Moses, Elia und Jesus sahen im Licht. Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Und plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Und da bauen sie keine Hütte. Die gehen durch die Lande und predigen das Evangelium später. Und die kommen vom Berg runter und unten schreit ein Dämon schon und tobt einer. Sie werden mit der Realität konfrontiert. Und nur so werden wir überdurchschnittlich. Wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, wird es ungemütlich. Herr, hier ist gut sein. Oh, wunderbarer Jesus. Und plötzlich siehst du nur noch Jesus. Und sonst niemand mehr. Kein Moses, kein Elia. Und dann unten schreit ein Teufelsmensch. Und verfluchter Jesus. Jesus, warum bist du gekommen vor der Zeit, uns zu quälen? Weißt du, wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, wird vieles ungeheuer für dich sein. Plötzlich passieren merkwürdige, unerklärliche Dinge in deiner Umgebung. Aber da drin wirst du stark. Da nimmst du zu an Kraft. Wir werden nur stark durchs Kämpfen. Wie hat David einmal gesagt, Herr, durch die Kriege bin ich stark geworden. Und wir brauchen einen Kampf, damit unsere Muskeln und unsere Sehnen und unsere Nerven belastbar sind. So viele Christen sind nicht mehr belastbar. Da läuft der Laus über die Leber, da sind sie schon krank und sterben bald. Wenn du mit Jesus anfängst, mitzugehen, dann erlebst du schwierige Dinge. Jesus sagt, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester. Aber des Menschen Sohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Komm und folge mir nach, bleibe bei mir. Als Wandergruppe, so von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Sei nicht mittelmäßig, sei überdurchschnittlich. Du musst wissen, was du bist. Du bist ein Königskind, aber in der Entwicklung. Du wirst mit Christus auf dem Thron sitzen. Du bist ein Königskind in der Entwicklung, im Werdegang. Wir sind noch nicht Könige. So manche Leute sind blöd und denken, jetzt bin ich König, jetzt kann ich alles machen. Nein, du lernst, wer ein König ist. Und die Könige, die Elite, die hat einen ganz harten Drill. Könige, die sind ganz hart. Wenn ich die Queen hier angucke mit 89 Jahren, wie die noch steht und läuft und so weiter. Ich finde es, guck mal, und die ist gedrillt, als kleines Mädchen schon. Könige werden gedrillt von klein auf. Gottes Kinder werden gedrillt von klein auf, von der ersten Stunde. Da wirst du ins Wasser geworfen und jetzt schwimm. Entweder erstickst du musst die nur schlucken, entweder erstickst oder verdaust. Verstehst du? Wir müssen lernen, Dinge zu verarbeiten in unserem Leben. Dann werden wir überdurchschnittlich. Nächstes Mal kannst du nachher Steine schlucken. Aber wir müssen lernen, zu schlucken. Zuerst mal Kirschsteine und dann Nüsse und dann noch viel mehr. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du darfst nicht ein Mittelmaß sein. Du kannst Mittelmaß dir nicht leisten, so durchschnittlich. Du bist ein Herausgerufener. Du gehörst zu der Ekklesia, zur Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu ist eine herausgerufene Gemeinde, nur freie Bürger. Nur die dürfen an dieser öffentlichen Versammlung teilnehmen. Du bist ein Auserwählter. In Lukas Kapitel 18, Vers 42 und folgende, da sagt Jesus, sei sehend zu den Blinden, Blindgeborenen, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Das ist, wir müssen unseren Glauben aktivieren. Sei sehend, mach dir Augen auf. Sei sehend. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das Volk, das sah, lobte Gott und pries Gott. Heute sind die meisten blind geworden. Sie wissen nicht mehr, was Sehen ist, was Erleben ist, was überdurchschnittlich ist. Sie erwarten nichts mehr. Sie erwarten nur einen Kick, vielleicht ein bisschen so Rimmedimme, eine schöne Unterhaltung. Nein, wir brauchen mehr als das alles. Sie wissen oft nicht mehr, wer und was sie wirklich sind. Wir sind Königskinder, wir sind Berufene und nicht nur mit der Palme zu wedeln. Geschwister, das ist zu wenig. Erkenne und finde deine Berufung, deine Erwählung und deine Bestimmung. Und wir haben hohe Bestimmung, hohe Erwählung und hohe Berufung. Wir sind für das höchste Amt bestimmt. Für das höchste, allerhöchste Amt. Wir sind bestimmt, mit Gott und mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist zusammen zu sein. Und wie mache ich das? Werde überdurchschnittlich. Römer Kapitel 12. Stell dich nicht der Welt gleich. Stell dich nicht der Welt gleich. Stell dich nicht mit anderen Leuten gleich. Mess dich nicht mit anderen Leuten. Vergleich dich nicht mit anderen Leuten. Wenn die das machen, ist es okay, ist es ihr Problem. Die werden mit der Palme wedeln. Aber du möchtest die Krone tragen. Stellt euch nicht der Welt gleich. Der wahre Gläubige ist kein Teil dieser Welt mehr. Der lebt in der Welt, aber der ist nicht von der Welt. Johannes 17. Deine Bedürfnisse sind andere Bedürfnisse. Du brauchst eine andere Speise. Du brauchst Himmelsspeise. Du brauchst Brot des Lebens, Wasser des Lebens. Gläubige haben andere Interessen. Und das ist überdurchschnittlich sein. Dich kann nur so ein Krimi im Fernsehen oder was weiß ich, irgendwelche Story dich nicht mehr reizen und juckt dich nicht mehr. Aber dich interessiert, wenn es um den Herrn Jesus Christus geht. Gläubige wollen Gott dienen. Die wollen was für Gott sein. Die wollen das Reich Gottes nach vorne bringen und Gott verherrlichen. Dem Gläubigen liegt das Reich Gottes am Herzen. Die Sache Gottes, das ist ihm so wichtig. Die Sache Gottes, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So, ihm ist das Reich Gottes das Wichtigste über alles. Deshalb, überdurchschnittliche Menschen, die trachten zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach Kleidung, nicht Erfolg. Oder, was verdiene ich? Was springt mir dabei raus? Weißt du, das, bei dir wird was rausspringen, wenn du für Gott arbeitest, wenn du für Gott dienst. Du wirst nicht verhungern, Gott wird für dich sorgen, der ist dein Vater. Aber fang an, für Gott zu arbeiten und du wirst merken, Gott trägt mich, Gott versorgt mich, Gott kümmert sich um mich. Jesus sagt, wer um meines Namens willen, um des Reiches Gottes willen, Vater, Mutter und das verlässt und mir dient und so weiter, der wird es hundertfältig alles wiederkriegen. Wegen dem Reich Gottes, ein Gläubiger, ein Jesus-Nachfolger, der nimmt nicht Vater und Mutter wichtig, nicht das Volk, nicht Vaterland. Er verlässt Haus und Hof. Und wie viele Christen haben, wenn die Tränke haben, die Salzburger, die Waldenser oder Hugenotten oder welche auch immer von Christen in den letzten oder vorletzten Jahrhunderten, die haben Hof und Haus und alles verlassen und sind in die Fremde gegangen, in ein ganz anderes Gebiet. Manchmal in Gebiete, wo überhaupt nichts los war und haben diese Gebiete besiedelt. Aber sie sagten, wir leben lieber in Freiheit als unter dem Joch der katholischen Kirche damals. Denke an Ruth. Mir gefällt die Ruth eigentlich irgendwo in der Bibel. Die Ruth und die Orpha, die sind mit Naomi da ausgezogen in Bethlehem, weil da eine Hungersnot war, was es auch immer war. Und dann sterben die Männer dort in der Gegend, wo sie waren. Und jetzt sind die alle drei Frauen Witwen. Und diese Ruth, die zieht zurück nach Israel, nach Kanaan. Und die Ruth zeigt mir, Gott will eine ganze Sache machen. Nur so wirst du überdurchschnittlich, so kommst du im Stammbaum Jesu. So wirst du Großmutter Davids. So werden wir etwas Besonderes, wenn wir aufs Ganze gehen. Wird keine halben Sachen machen. Überdurchschnittlich. Geschwister, ich fordere euch auf, macht eine ganze Sache oder gar nichts. Eine halbe Sache ist ein Blödsinn. Bringt nichts. Gott will, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben und ihm von ganzem Herzen dienen. In Markus Kapitel 12, Vers 30, das ist die Geschichte von dem reichen Jüngling. Alles oder nichts. Das ist, was Gott will. Alles oder nichts. Du kannst das behalten, das ist ja deine Sache. Gott zwingt dich nicht zu verkaufen und den Armen zu schenken. Gott hat alles, was er braucht. Aber er will dein Herz sehen. Bist du bereit, für das Reich Gottes Opfer zu bringen? Die Ruth verpflichtete sich, Naomi, ich gehe mit dir, dein Gott soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein. Sie geht. Und die Naomi, die versucht dreimal ihre Schwiegertöchter einzureden, bleibt, geht zurück, heiratet in eurem Land, wo ihr seid Moabiterinnen, bleibt dort. Aber die Ruth sagt nein. Und die Ruth sagt, zwinge nicht mich, Ruth 1, also Ruth, das Buch Ruth 1, Kapitel 16. Und 17. Vers, zwinge mich nicht, dich zu verlassen. Zwinge mich nicht. Weißt du, sie geht aufs Ganze. Sie sagt, ich gehe in das Land, wo du herkommst. Sie war entschieden. Sie wollte nicht mittelmäßig sein. Die Ruth wollte nicht mittelmäßig sein. Sie war entschieden, so wie wir in einem Lied singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Auch wenn niemand mit mir geht, ich folge Jesus. Das Kreuz vor mir. Und alles andere ist mir nebensächlich. Sie war entschieden. Sie war entschieden in Ruth 1, Vers 16. Wo du hingehst, da gehe ich auch. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Das ist eine Predigt für sich selbst. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Das ist ein Bild auf Jesus. Da, Jesus, wo du stirbst, da will ich auch sterben. Und wo du lebst, wo du begraben wirst, da will ich auch begraben sein. Und wo du bist, da will ich auch sein. Das ist, wie man überdurchschnittlich wird. Das ist eine radikale Form des Lebens. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 4 und 5, da sind Leute beschrieben, die dann auf dem Thron sitzen und mit Christus regieren. die folgen dem Lamm, wo er es hingeht, wo er es hingeht. Und du, das ist die Nachfolge Jesu, der Weg dem Lamme nach. Wo er hingeht, da sollen auch wir sein. Und wo du hingehst, Naomi, da will ich auch hingehen. Dein Gott soll mein Gott sein. Da, wo Jesus ist, das soll auch der Gläubige sein. Und genau das ist es, nicht nur mit der Palme wedeln. Das, was Jesus tut, das sollen auch wir tun. Das, was Jesus redet, das sollen wir auch reden. Wir sollen seine Stimme sein. Und wenn die Menschen uns hören, sollen sie Jesus raushören aus unserer Stimme. Natürlich, du wirst nicht die Tonlage genau haben, aber du wirst so reden wie Jesus. So wie Jesus ist, so sollen auch wir sein. Wir haben früher ein Lied gesungen, so sein wie Jesus, von hier bis drüben. So sein wie Jesus. To be like Jesus. So, wo er bleibt, wo du bleibst, Naomi, da will ich auch bleiben. So sagte die Ruth, da wo du bleibst, will ich auch bleiben. Was Jesus begehrt, das sollte auch der Gläubige begehren. Jesu Anliegen soll unser Anliegen sein. Nur so wird man überdurchschnittlich. Wenn du einem Menschen nachläufst, du kannst nur menschliche Vorbilder haben und diese sind unvollkommen. Menschen sind unvollkommen. Egal wer es auch der Pastor Matut ist, der ist unvollkommen. Wir sind alle unvollkommen, alle unvollendet. Da fehlt es noch eine ganze Menge an uns. Und wir werden erst vollendet, wenn wir in die Ewigkeit eingehen. Da wird der Herr unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. So, wir sind noch auf dem Weg. Wir sind noch nicht zu Hause. Du bist noch nicht zu Hause. Also nimm keinen Menschen zum Vorbild. Nimm Jesus zum Vorbild. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Jesus begehrte nur eines, den Willen des Vaters zu tun. Und das sollte auch der Gläubige begehren. Das sollte der Wunsch des Gläubigen sein. Vater, ich will deinen Willen tun, nicht mehr und nicht weniger. Du musst nicht mehr tun als den Willen Gottes. Und manche wollen mehr tun als den Willen Gottes. Das ist Übertreibung. Und Gott hält nichts von der Übertreibung. Wir sollten den Willen Gottes tun, den er uns gezeigt hat. In Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Vater, ich will, dass die meine Herrlichkeit schauen. Der Wille Jesu ist, dass seine Anhänger, seine Kinder, seine Nachfolger das sehen, was er ist, die Fülle, die er hat, dass sie das merken, an dieser Fülle teilhaben, die Jesus hat, und dass sie dort sind, wo Jesus ist. Weißt du, du musst nicht warten, bis du dann auf dem Stuhl, auf dem Thron Gottes sitzt und mit Christus regierst. Das fängt jetzt schon an. Jetzt fängt es an, dass wir in Autorität anfangen zu leben, in der Gnade Gottes, in der Kraft Gottes. Ruth 1 wieder, Vers 16, dein Volk ist mein Volk. Sie will zu dem Volk Gottes gehören und nicht nur zu Gott. Und Geschwister, das ist so wichtig, wir müssen ein Verlangen haben, nicht nur zu Gott zu gehören, sondern auch zum Volk Gottes, zur Gemeinde Jesu, zum Reich Gottes. Viele wollen Gott, aber sie wollen nicht das Volk Gottes. Also, jemand kam zu mir mal und sagte, Pastor, ich glaube an Gott, aber nicht an sein Bodenpersonal. Verstehst du? Sein Bodenpersonal. Wie würde dein Flugzeug hier in Tegel landen und starten, wenn das Bodenpersonal nicht da wäre? Weißt du, wenn das Bodenpersonal streikt, geht kein Flugzeug in die Luft. Die können schon starten, aber die werden nicht geleitet. Wir brauchen das Bodenpersonal Gottes. Wir brauchen die Gemeinde. Wir brauchen das Volk Gottes, ihr Lieben. Und die Ruth lässt sich nicht abwimmeln. Mir gefällt das Mädel. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich vielleicht auch noch Ruth nennen. Ruth, sie lässt sich nicht abwimmeln. Sie will zum Volk Gottes gehören, koste was es wolle. Und es wäre für sie einfacher gewesen, zurückzugehen wie die Orpha und in ihrer alten, moabitischen Lebensweise weiterzuleben, neu zu heiraten. Das wäre okay gewesen, wäre nicht verkehrt gewesen. Aber sie wählt den schwierigeren Weg, nicht den mittelmäßigen und nicht irgendwie einen leichten Weg. So viele gehen nur den Weg des geringen Widerstandes. Geschwister, die Zeit ist vorbei, dass wir hier Wege des geringeren Widerstandes gehen. Wir müssen radikal werden, um Gott zu erreichen. Wenn die Astronauten, die zum Mond geflogen sind, nicht radikal gewesen wären, die wären dort gar nicht angekommen. Die durften keine Gefühle haben. Die mussten sich erstmal trainieren und trainieren und trainieren, bis sie ihre Gefühle an zu Hause, an ihr Leben, wie geht es mit uns, wenn das Flugzeug nicht dort ankommt und. Sie mussten mit Scheuklappen sich auf den Mond konzentrieren und dort kamen sie an und sie mussten auch wieder Scheuklappen, um wieder zurückzukommen. Christen brauchen Scheuklappen, die dürfen nicht links und rechts schielen. Wer geht noch mit mir? Verstehst du, dann gehe ich auch, wenn jemand noch mit mir geht. Du musst lernen, allein mit Jesus zu folgen, allein mit Jesus zu gehen. Die ernste Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, sei nicht mittelmäßig. Durch ihre Entscheidung, durch ihre Hingabe wird sie etwas Großes, diese Ruth. Sie wird Mutter David, Großmutter Davids. Die kommt im Stammbaum Jesu, das ist großartig. Diese heidnische Frau wird ein Glied in dem Stammbaum, im Leben Jesu, in seinem Werdegang. In Markus 3, Vers 32 bis 35 ist eine Geschichtendiskussion. Wer ist deine Familie, Jesus? Deine Familie steht draußen und sagt, und die Leute himmeln die irdische Familie Jesu an. Oh, die Brust, die dich gesäugt hat. Und dann draußen sind deine Brüder und deine Schwestern. Und was sagt Jesus? Als seine Familie draußen steht, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir. Und sagt Jesus, wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Meine Brüder und meine Mutter sind die, die den Willen Gottes tun. Die den Willen Gottes tun. Das sind meine Brüder und Mütter. Nicht die leibliche, irdische, sichtbare Verwandtschaft, sondern die geistliche Verwandtschaft, die den Willen Gottes tun. Und das sind ganz wenige, die den Willen Gottes tun. Die meisten sagen, Herr, 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 Herr. Und tun nicht, was er sagt. Ruth, hier, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Jesu Gott muss unser Gott werden. Jesu Vater muss unser Vater werden. Deshalb beten wir auch im Vater unser. Unser Vater. Das heißt nicht unser Vater hier auf Erden, sondern der Vater von Jesus und der Vater von uns ist unser Vater. Ist der Vater der Menschen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Wir sind Jesu Nachfolger. Jesus war überdurchschnittlich, einmalig. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er war einmalig und wir sollen zur Familie Jesu gehören. Im Stammbaum Jesu integriert sein, ein Teil dessen, aber von nichts kommt nichts. Du musst genauso radikal sein wie die Ruth. Aufs Ganze gehen. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Wo du begraben wirst, da will ich auch begraben werden. Ruth 1, Vers 17. Dort will ich auch begraben werden. Was heißt das für uns Gläubige? Jesus, da wo du stirbst, will ich auch sterben. Am Kreuz. Dein Kreuzesweg. Denn Gott hat für den Herrn Jesus, für seinen Sohn, keinen anderen Weg herausgesucht als den Kreuzesweg. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 3, Vers 10. Ihm geht es hier nur, dass er Jesus erkennt. Dass ich Jesus erkenne und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und dass ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Puh, was ist das alles? Verstehst du, mit Christus zu hängen, mitgehangen, mitgefangen. Verstehst du, eins zu werden mit Jesus. Der wahre Gläubige will nichts anderes als wie Jesus. Und er hat keinen anderen Wunsch. Ich möchte so sein wie Jesus. So sein wie Jesus. Und diese Entschlossenheit gibt dem Gläubigen die Kraft, gab damals auch der Ruth die Kraft. Ruth folgt der Naomi in das heilige Land. Sie übernimmt alles von der Naomi. Dein Gott und dein Volk und deine Verwandten sind jetzt meine Verwandten. Nur wer alles von Jesus übernimmt, so wie Jesus war, der erlebt das Geheimnis des Glaubens. Der wird so wie Jesus sein. Deshalb und lehrt alles halten, was ich euch befohlen habe. Ruth ist freiwillig ins heilige Land gegangen. Die Naomi hat dreimal versucht, sie abzuwimmeln. Bleib doch da, Ruthchen. Bleib doch da. Sie hat den Gott von der Frau Naomi übernommen, aus freien Stücken, freiwillig. Sie dient, sie ist jetzt Jüdin geworden. Sie ist ein Teil des Volkes Gottes geworden. Die ganze Geschichte beginnt zuerst einmal mit dem Hungersnot. Die ziehen runter, diese Leute. Naomi und ihr Mann und ihre Söhne. Und dort werden sie Witwen. Sie bleiben kinderlos, keine Versorgung, keine Zukunft. Sie sind verarmt. Die sagen, und mir, ich kann nichts verlieren, ich habe schon alles verloren. Deshalb, ich will das Ganze haben jetzt. Ich habe genug gelitten. Und Geschwister, wir haben in dieser Welt nicht mehr viel. Weißt du, das meiste verlieren wir sowieso. Unser Körper baut ab. Unsere Finanzen sind der Inflation unterworfen. Wartet ab, was mit dem Euro alles noch wird in den nächsten Tagen. Wir werden noch ganz schön gucken vielleicht. So, wir sind auf einem Tiefpunkt angekommen. Und es ist gut, wenn wir manchmal den Nullpunkt erreichen. Und Naomi trifft hier eine Entscheidung, ich gehe wieder zurück. Ich habe alles verloren und ich will wieder zurück ins Land Gottes. Ich kann dort wenigstens noch überleben irgendwo. Dort habe ich noch Verwandte, ein paar Verwandte. Und sie will nicht mehr anders so leben hier in diesem Moabiterland. Und Naomi will ihre Schwiegertöchter abzuhalten, geht nicht mit, bleibt ihr da, ihr seid ja Fremdlinge, Ausländer. Und die Ruth sagt, nein, ich bin entschieden. Ich bin entschieden zu folgen dir, Naomi, wo du auch hingehst. Es war eine reifliche Überlegung, die sie getroffen hat. Es war eine persönliche Entscheidung. Sie hatte sowieso nichts mehr zu verlieren und auch wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts in diese Welt reingebracht und wir bringen auch nichts raus. Was hast du zu verlieren, groß? Deshalb investiere dein Leben für den Herrn. Weißt du, wenn zu mir manchmal Leute kommen und sagen, du, ich will zum Fenster rausspringen. Habe ich gesagt, mach das nicht. Gib dein Leben dem Heiland, bevor du zum Fenster rausspringst. Dein Leben lebt sinnvoll. Gebrauche dein Leben. Mach aus deinem Leben sinnvoll, bevor du dein Leben beendest. Gott hat dir dein Leben geschenkt und mach aus diesem Geschenk noch was. Wenigstens für Gott, wenn du das nicht mehr leben willst. Und mach so, als wenn du jetzt aus dem Fenster springst. Theoretisch, aber lebe jetzt praktisch für Gott. Das empfehle ich den Leuten, die lebensmüde sind. Und ich erlebe es immer wieder, wie die Menschen dann plötzlich wieder sagen, ja, ich fange an wieder zu leben. Ich tue das, was ich tun wollte und was ich fühle, das richtig ist. Ruth bleibt stark, lässt sich nicht abwimmeln. Orpha gibt nach und sie wird ganz vergessen, verschwindet von der Bühne, spielt keine Rolle mehr. Leute, die nachgeben, die verschwinden unter Nimmerlein. Irgendwo in der Ferne liefen. Und sie ist fast einer der vielen Fastfällen. Ja, irgendwo ist er untergetaucht. Eigentlich die jüdischen Rabbiner oder Lehrer sagen also, sie aus ihr kommen diese Gats-Leute, diese Riesen, gegen die dann David später gekämpft hat. Und David hat die Riesen getötet. Und von der Ruth kommt der David, der König David, die Same Davids und so weiter. Und von der Orpha kommen die Riesen da. Denn beide Frauen waren für etwas Großes bestimmt. Wie überdurchschnittlich. So, ob Ruth oder Orpha. Und die Orpha war auch für was Großes, aber sie ist zurückgeblieben. Und sie wurde nachher, und das ist, wenn Leute zurückgehen, ich sage euch eine Wahrheit, die zu was Großem berufen sind, vor was auch immer, die schaden dem Reich Gottes. Die erzeugen Riesen, wie diese Orpha. Wenn diese Legende und diese Überlieferung von den Juden stimmt, dann das gefällt mir, das ist okay. Die Riesen, dann sind Zeitgenossen, diese Söhne von Gad. Diese Riesen, die dort auftauchten und gegen David kämpften, einschließlich der Goliath, war auch einer aus Gad. Diese fünf Söhne aus Gad. So, in uns allen steckt die Größe nach Unsterblichkeit. Wir streben danach, wir wollen was Großes, denn dazu sind wir geboren. Und jeder von uns spürt, ich bin berufen für was Großes, aber die wenigsten erreichen das, weil sie mittelmäßig bleiben. Die halten nicht durch, so wie diese Orpha. Beim zweiten Mal gibt sie nach und sie geht zurück und bleibt verloren, taucht irgendwo unter in der Anonymität. Und die Moabiterin hier entwickelt dann Personen, aus ihr kommen dann Personen, Menschen, die gegen das Volk Gottes kämpfen. Von den Moabitern kam auch der Biliam, der sollte Israel verfluchen. Nun, da lebt aber etwas früher. Aber ich sage es, wenn wir nicht mit Gott komplett gehen und dein Gott, mein Volk, dann werden wir Feinde Gottes. Und die Ruth, die Verarmte, diese armes Mädel geht zurück mit der Naomi als Witwe und da ist gerade Erntezeit in Bethlehem und da ist der Boas, ein Verwandter von Naomi und der ist noch ledig. Und der muss den Elimelech auslösen, den Mann von der Naomi. Und der nächste Verwandte, das danach kommen für den entstehen, das ist so jüdisches Gesetz, was es auch immer ist. Und diese Ruth, die ist demütig, sie geht auf dem Acker und liest die Ehren, die anderen liegen gelassen haben. Weißt du, die hat nicht bei den Schnittern mitgearbeitet, den großen Ernten, nein, was die anderen liegen gelassen haben. Sie war so bescheiden, so demütig. Und Gott segnet die Demütigen, die bescheiden sind, die das, was die anderen liegen lassen, dass die das hier aufsammelt. Und am Abend hat die Ruth ein F, das war wahrscheinlich so ein Körbchen voll gehabt an Körner, an Ehren. Das hat gereicht das für den Tag. Morgen wiederum, und dem Boas ist aufgefallen, wem gehört diese Fremde da auf meinem Acker, die man nachliest, was die anderen liegen lassen. Und dann erzählt ihr das, ist die Schwiegertochter von der Naomi und so weiter, eine Moabiterin. Und dann sagt er seinen Knechten, lass viel liegen, lass mehr liegen wie sonst. Damit sie wirklich nicht so viel Mühe hat. Und was ist daraus passiert? Der Boas verliebt sich dann in diese Ruth und aus ihr wird der König David herausgeboren. Das war die Uroma von David. Kannst du es vorstellen? Gott schenkt Gnade, wenn wir demütig sind, wenn wir nicht zu schade sind, das, was die anderen liegen lassen, zu bearbeiten, aufzusammeln, mit nach Hause zu tragen. Und wenn wir treu sind und eine Witwe unterstützen, wie die Naomi, diese alte Frau hier, Gott segnet wenn wir treu sind in unserem Dienst. So, in beiden steckt der Potenzial, was Großes, bei der Orpha wie bei der Ruth. Nur die eine hat es genützt und die andere hat nicht genützt. So, und die eine wurde unter dem Durchschnitt und die andere wurde überdurchschnittlich. Es liegt in uns. Wir haben die Energien, wir haben das Potenzial, wir haben die Möglichkeit, großartige Menschen zu werden. Wir nützen oft vielfach nicht, weil wir zu fein sind. Orpha hat nur die menschliche Größe erreicht, aber die Ruth wurde eine Mutter in Israel. Was ein großer Unterschied im Reich Gottes. Von der Orpha ist natürlich nichts mehr da viel zu lesen, nachdem die Riesen David besiegt hatte. Aber die Ruth hatte ja einen geistigen Riesen, einen David, gezeugt und geboren. Und in der Bibel heißt es, und der Thron Davids wird ewig bestehen. Jesus sitzt jetzt auf dem Thron Davids. Halleluja. Die Geschichte von Ruth und Orpha ist eine Geschichte des enormen Potenzials. Menschen, sie haben etwas in sich, Großes zu erreichen, im Guten wie im Bösen. Und so viele, die nichts im Reich Gottes werden, sie werden in der Welt, die werden vielleicht Banker, rauben andere aus, nur als Beispiel, nicht gegen die Banker, aber dann Kapitalisten, welcher Art auch immer, die beuten dann die Welt aus und die anderen, die verschenken, die verausgaben sich, die dienen den Menschen und arbeiten für die Menschen. Wir haben einen natürlichen Antrieb, etwas aus uns zu machen, zur Unsterblichkeit zu kommen. Wir haben das alles, das steckt in uns. Und deshalb mach etwas Überdurchschnittliches, dass du nicht nur mit der Palme winkst, sondern die Krone trägst, mit Christus regierst und auf dem Thron Davids sich mit hinsetzt. Weißt du, die Helden Davids, was diese 400 Männer, was er dort in der Wüste getroffen haben, das waren Leute, die mit dem König nicht zufrieden waren, die Schulden hatten und die sonst noch andere Probleme hatten. Und diese Leute haben sich dem David angeschlossen und wurden Helden. Jeder von ihnen wurde ein Held. Und Gott sucht Helden. Gott will Helden haben. Und nicht irgendwelche, die nichts können und nichts wollen. Die gingen auf das Ganze. Verstehst du, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann kannst du aufs Ganze gehen. Alles oder nichts. Du hast ja nichts mehr zu verlieren. Was hast du noch zu verlieren? Dein Leben. Und dein Leben ist sowieso so schnell ausgehaucht. Wir haben einen natürlichen Antrieb. Und deshalb das Wort Gottes. Diese Kräfte freizusetzen, die Gott uns gegeben hat. Aber die müssen gelenkt und gesteuert werden. Und dass der Heilige Geist seinen Weg in uns hat. Der Heilige Geist braucht einen Kanal, damit er fließen kann. Und es braucht eine Vorrichtung, damit der Heilige Geist uns erreicht. Nicht nur, dass wir jubeln, jauchzen, jubilieren und jodeln. Nein, der Heilige Geist braucht einen Kanal, dass wir damit umgehen, etwas Produktives leisten. Und wenn du Gott treu bist, du wirst dann einen himmlischen, ewigen Lohn bekommen und die Ruth geht mit. Und du siehst, heute so viele Mädels heißen Ruth, aber wie viele Mädchen kenne ich, wo Orpha heißen? Gibt es auch noch welche, weiß. Aber es gibt nicht viele, die ihr Leben so betiteln möchten. Jesus ist hier und wir hören sein Wort. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich da. Gott sehnt sich, uns zu begegnen, uns zu erfüllen, uns zu gebrauchen, uns zu senden, uns zu berufen. Und es reicht nicht die Berufung, sondern die Erwählung, wir müssen auch die Berufung festmachen. Die Tat ist es, was es zählt. Und wir werden für die Ewigkeit beauftragt hier. Und die Orpha wurde nur für das Irdische, für das Zeitliche beauftragt oder gelebt nur für das Materielle. Riesen, kräftige Burschen wie der Goliath hier kommen wahrscheinlich aus ihrer Linie. Aber da kommt der kleine David, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Halleluja. Und du siehst, das ist, was die Ruth, die Großmutter, die Omi weitergegeben hat. Die Babuschkas, die Wiege schaukeln, die auf die Babys aufpassen, die steuern nachher die Weltgeschichte. Und diese Ruth hat etwas investiert, diese Entschiedenheit, diese Entschlossenheit in der Familie Davids, in dem Familie Isai und dergleichen. Und dass die daraus heilige Männer, Helden herauskamen. Und gerade aus der Familie des Davids, da kamen einige Helden an der Seite Davids. Der Joab und so einige Söhne des Isais. Die Begegnung mit Gott weckt in uns einen ganz gewaltigen Trieb nach Unsterblichkeit, nach Geistlichkeit, nach für Gott da zu sein. die Begegnung mit Gott. Wenn du Gott begegnet bist, dann sagst du, ich möchte nicht mehr für diesen Plunder dieser Welt zu leben. Ich habe was Besseres gefunden, was Höheres. Und seitdem du Jesus begegnet bist, als Kind Gottes, kannst du nicht mehr still sitzen, wenn du richtig begegnet bist. Dann juckt es dir, dann sitzt du wie auf Kohlen. Dann strebst du auf ein Ziel. Du suchst Erfüllung. Was erfüllt mich wirklich? Wo bin ich wirklich glücklich? Und ich sage dir, wo du glücklich bist, wenn der Herr glücklich ist mit dir. Wenn das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, dann bist auch du glücklich. Wenn der Herr zu dir sagt, oh du treuer Knecht, du warst über so wenigem treu, komm, ein bisschen höher, nächste Etappe, nächste Stufe. Und du strebst auf ein Ziel und du findest die Erfüllung dann und du sagst, ich möchte noch mehr. Oh Heiland, zum Dr. Shaw Korea, in diesem Prediger da von dieser großen Gemeinde in Seoul, Korea, da kam ein Mädchen und sagte, Pastor, kannst du für mich beten? Es sind schon 3 Wochen her, ich habe noch kein Wunder vollbracht. Verstehst du? Verlangend nach Wunder, verlangend nach Seelen, verlangend etwas für Gott zu tun. Eigentlich sollten wir jeden Tag ein Wunder tun, ein Wunder erleben. Nicht nur ein Wunder erleben, sondern selber Wunder vollbringen. Beter sind Wunder vollbringen. Vollbringer habe ich neulich in der Botschaft von Gott bekommen und weitergegeben. Wunder vollbringen. Könige haben sie bezwungen und wir haben die Autorität und die Macht beten. Wenn du einmal das Beten entdeckst und auf den Geschmack des Gebetes kommst, kannst du nicht mehr aufhören. Dann betest du für das und da betest du für das und hast noch für das zu beten und für jenen hast du auch noch zu beten. Weißt du, dann strebst du nach diesem Ziel, Gott gleich zu werden und ewig zu sein und was für die Ewigkeit zu schaffen, dann bist du nicht mehr zufrieden und das ist überdurchschnittlich zu leben. Dann bist du nicht zufrieden, etwas Zeitiges zu machen. Die Bibel sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Dass ihr dort reich werdet. Und ewige Schätze, was ist das? Das ist nicht nur unbedingt Seelen für Jesus zu gewinnen. Schätze sind, dass du Frucht des Geistes trägst. Dass an dir die Früchte sichtbar werden. Liebe. Wir brauchen alle mehr Liebe, Geschwister. Dass der Friede an uns sichtbar wird. Die Friedensstifter, die werden Kinder Gottes heißen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Und Jesus sagt, lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ein hohes Ziel ist vor uns. Und da ist viel auf dem Spiel. Weißt du, auf dich wartet ein Thron mit der Krone. Und Paulus sagt, nicht nur mir allein, sondern der Herr hat mir die Krone beigelegt und die für das ewige Leben bestimmt sind. Du kannst gewinnen und du kannst verspielen. Beides liegt in deiner Macht. Gottes Wort will uns lenken, dass wir das Ziel erreichen. Dass wir ein bedeutungsvolles Leben führen nach den Zielen und Plänen und Ideen Gottes. Und Gott hat einen Plan für dein Leben, indem wir unsere mächtigsten Gefühle und Emotionen auf Gott richten und sagen, Herr, oh, ich möchte alles tun. Weißt du, es ist vielleicht fleischlich, aber Petrus und die anderen Apostel haben fleischlich gedacht, auch wenn dich alle verlassen, wir verlassen dich nicht. Herr, selbst wenn wir sterben müssen, wir bleiben bei dir. War ein fleischlicher Wunsch, aber der Herr Jesus hat gesehen, dieser Wunsch, dass sie bereit sind, dass Petrus sogar seinen Dolch mitnimmt und da das Ohr abhaut. Er war bereit. Und Gott gebraucht dann Menschen, die bereit sind, für Jesus zu leben, für Jesus zu sterben. Auch wenn alle dich verlassen und wenn ich sterben müsste, ich bin bereit. Gott will nur die Bereitschaft sehen. Ob du das machst nachher, ob du das schaffst, steht auf dem anderen Blatt. Aber die Bereitschaft ist ausschlaggebend. Und dann wird der Herr dir schon helfen, dich zurechtbringen. Wir kämpfen nicht mit Waffen des Fleisches, sondern mit Waffen des Geistes. Fang an, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. Wenn wir das tun, dann gibt es plötzlich keine Grenzen, was wir nicht erreichen könnten. Oh, so wahr mir Gott helfe. Das ist immer wieder in der Bibel. So wahr mir Gott helfe. Und wir sollen beten, wie Jakobus sagt, so Gott will und wir leben. Wir wollen das und das und das tun, so Gott will und wir leben. Wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Aber wir müssen zuerst mal von uns aus diese Motivation bekommen. Weißt du, wenn Gott in dir ist, und jetzt hör mir zu, können keine menschlichen Grenzen uns und Gott aufhalten. Gott in uns, Christus in uns. Schau, der Apostel Paulus, ich will nach Rom und er wollte nach Spanien auch. Und wahrscheinlich ist er auch nach Spanien noch gekommen irgendwann. Ich will. Wenn du willst, Gott wird dir helfen. Wenn Gott nicht unsere Stärke ist, werden wir nichts vollbringen. Aber wenn Gott unsere Kraft und unsere Macht und unsere Stärke ist, werden wir das Unmöglichste tun und schaffen. Der Heilige Geist wird uns lenken, der Heilige Geist wird uns leiten, der Heilige Geist wird uns zur Entfaltung bringen, zu der wahren Größe. Wir müssen nur noch dem Heiligen Geist Raum geben. Plötzlich merken wir, ohne ihn kann ich nichts tun. Verstehst du? Das ist ein Gewinn. Wenn dir die Augen aufgehen, dass du merkst, ohne ihn kann ich nichts tun. Du willst für ihn sterben. Und du merkst, ohne seine Hilfe, ohne den Heiligen Geist bin ich ein Versager. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh Heiligen, gib mir mehr Heiligen Geist. Salbe mich, und bevor du dann rausgehst oder irgendwas unternimmst, dann betest du zuerst mal, wirst du stark in Gott. Machst ein paar Klimmzüge zu Hause und sagst, Halleluja Heiland, in deinem Namen stärke mich, erquicke mich, salbe mich, begegne mir. Und dann gehst du raus. Und dann gehst du nicht mehr in deiner Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Wir wachsen über uns selbst hinaus und erreichen die göttliche Größe, wenn der Heilige Geist die Richtung bei uns vorgibt. Nicht wir. Und wenn das Wort Gottes uns die Richtung vorgibt. Das suchst du nicht selber, sondern das Wort Gottes ist dieser Kompass, der uns den Weg zeigt, wo es lang geht, was passiert. Also meine Botschaft, sei nicht mittelmäßig, sei überdurchschnittlich. Entwickle deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Berufung. Bleibe in dem, was Gott dir gezeigt hat, entwickle das weiter. Zu dem Talent, was du gewonnen hast, bekommen hast, gewinne noch ein weiteres Talent. Und du hast eine Gabe bekommen, damit du weitere Talente und weitere Pfunde entwickelst. Der Heilige Geist ist für mich persönlich die größte positive Triebkraft. Und das hilft mir. Ich versage, ich schaffe es nicht, ich komme nicht weiter. Aber der Heilige Geist ist es. In meiner Bibel heißt es, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern nur durch meinen Geist. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich bin vom Heiligen Geist abhängig. Da sitze ich manchmal da und denke, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt als nächstes? Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Und der Heilige Geist gibt uns im richtigen Augenblick das richtige Wort, den richtigen Gedanken, den richtigen Kontakt, die richtige Verbindung. Durch den Heiligen Geist erwecken wir die verborgenen Kräfte und wir erwecken die verlorenen Kräfte, die wir irgendwo verschüttet haben in unserem Leben, diese verschütteten Bestimmungen. Plötzlich bringt der Heilige Geist, was in dir drinsteckt. Und in dir drinsteckt mehr als nur ein bisschen Fleisch und ein bisschen Blut und irgendwas noch. Nein, in dir steckt die große Kraft Gottes. Und dann erwächst du wieder die erste Liebe. Du wirst sehend, du wirst echt gläubig, verstehst die Bibel wieder ganz neu. Und das Wichtige ist, du musst zuerst mal Jesus begegnen. Du musst nicht um den Heiligen Geist bitten, solange du nicht Jesus persönlich kennst. Aber es ist so wichtig, der Mensch muss zuerst Jesus kennen und dann macht der Heilige Geist die Arbeit fort. Setzt fort. Der Heilige Geist hilft dir dann, dass du Jesus besser vertrauen kannst, dass du besser mit ihm zusammenarbeiten kannst. Der Heilige Geist bringt die Kontakte mit Jesus und so weiter. So wie die Ruth bei der Naomi hier. Was dein ist, das ist auch mein. Und was du tust, wo du hingehst und wo du stirbst, will ich auch erreichen. Über Jesus und den Heiligen Geist wird dein Leben wertvoll, bekommt Ewigkeitswert. Und du lebst für ganz andere Prioritäten. Und in unserem Leben müssen wir ganz neue Prioritäten manchmal setzen. Was ist das Wichtigste für dich? Was will Gott von dir? Sobald dein Leben Inhalte hat, bist du nicht mehr mittelmäßig. Da wirst du überdurchschnittlich. Du willst noch mehr. Du willst noch mehr. Du willst noch mehr. Und deine Inhalte, das, was Gott in deinem Leben erweckt hat, die Gaben, die er erweckt hat, die Liebe, den Frieden, die Kraft, die Gnade und so weiter, die bestimmen dann dein Herz. Und du bringst plötzlich die Frucht und sammelst Schätze für die Ewigkeit. Wenn du hier von dieser Erde gehst, dann hast du Schätze gesammelt. Und die Schätze sind die Früchte. Und selbst wenn es nur eine einzige Frucht ist, dann darfst du dem Heiland bringen, du darfst zum Thron damit kommen. Die eine Frucht. Was ist deine Frucht? In einem Lied singen wir, oder früher haben wir gesungen, in einem Lied, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen, kann ich keine einzige Frucht ihm bringen, keine einzige Seele. Verstehst? Muss ich mit leeren Händen gehen? Wie werden wir diese Erde verlassen? Was war unser Leben? Weißt du, der Judas regt sich auf da über Martha, oder über die Magdalena, die Jesu Füße gesalbt hat. Aber weißt du, was Jesus über diese Frau sagt? Sie tat, was sie konnte. Sie tat, was sie konnte. Und genau das ist, wie du überdurchschnittlich wirst. Tue das, was du kannst, nicht was du nicht kannst. Das, was du kannst, was Gott dir anvertraut hat, was er dir gegeben hat. Bei der Heilung des Blindgeborenen sagt Jesus, sei sehend. Und das ist so wichtig, fang an zu sehen, was kann ich wirklich? Was will Gott von mir? Was ist sein Wille für mein Leben? Dein Wille geschehe. Ich muss den Wille nicht tun, weil dein Wille muss bei mir geschehen. Und dann bekommst du den Durchblick durch den Heiligen Geist, die Zusammenhänge, wie das alles so funktioniert. Und dann fängst du an, ein überdurchschnittliches Leben zu leben. Lass dir vom Heiligen Geist die Augen öffnen, damit du sehend wirst, damit du mündig wirst, damit du mutig wirst und damit du deinen Weg gehst und das tust, was du tun solltest. Was er euch sagt, das tut, das lässt mich nicht mehr los, dieses Wort. Was er euch sagt, das tut. Tue nie Dinge, die dir gefallen, sondern tue Dinge, die er dir geboten hat. Nicht, was die anderen Leute sagen, sondern was er dir sagt. Auch nicht, was Maria sagt und irgendein Heiliger, sondern was er euch sagt, das tut. Fang an, mutig für Jesus zu leben. Das ist, wie du überdurchschnittlich wirst. Und wenn du anfängst, für Jesus zu leben, ich sage dir auch die Wahrheit, ich will dir nichts vorenthalten, so wie der Apostel Paulus, ich habe euch nichts vorenthalten, liebe Leute, und ich will dir auch nichts vorenthalten. Wenn du anfängst, für Jesus mutig zu leben, wirst du auch Verluste einstecken müssen. Die gehören dazu. Verluste, Niederlagen, Kämpfe. Wenn du schnell das Ziel erreichen willst, brauchst du sehr viel Mut und einen starken Willen, damit der Plan Gottes sich verwirklicht. Und du musst radikal werden, radikal dir selbst gegenüber, nicht den anderen gegenüber. Anderen gegenüber musst du liebevoll sein, aber dir selbst, von dir selbst viel erwarten. Und du darfst dich nicht verzetteln in so viele Nebensächlichkeiten. So viele Christen verzetteln sich. Weißt du, wir haben ein Ziel und diesem einen Ziel müssen wir nachfolgen. Was wir auch ein Problem haben unter den Leuten heutzutage ist, die haben zu viele Ziele. Die wollen das und die wollen das und die wollen noch in den Urlaub gehen und die wollen noch, was weiß ich. Hab ein Ziel. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich es gewinne. Nach dem Leben streben. Nach dem Leben streben. Dann kannst du, wenn du das Ziel verfolgst, dann kannst du sagen, vielleicht nehme ich das auch noch mit unterwegs, wenn ich da durch muss. Aber du kannst nicht mehr überall mitmachen. Wenn du auf das Ziel zusteuerst, musst du Prioritäten setzen. Das Wichtigste vom Unwichtigen zu unterscheiden. Und nur so lebt man überdurchschnittlich. Was ist mir wichtig? Was ist für Gott wichtig? Was ist für die Ewigkeit wichtig? Und weißt du, wie man das rauskriegt, was für die Ewigkeit wichtig ist? Es gibt ein Gebet in der Bibel. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Auf dass wir klug werden. Du wirst klug, wenn du denkst, guck mal, ich muss vielleicht in dann und dann sterben. Und was nehme ich damit? Stell dir mal vor, du wüsstest, morgen müsste ich diese Erde verlassen. Was würdest du dann tun? Was wäre dir das Allerwichtigste? Was würdest du noch in Ordnung bringen? Oder dich vielleicht ins Bett legen und einfach ausruhen und warten, bis morgen, wenn du, ist ja alles klar. Verstehst du, wenn du wüsstest, morgen wird der Herr kommen und mich abrufen. Gut, dass wir das nicht wissen. Deshalb sagt uns die Bibel, seid allzeit bereit. Allzeit bereit. So, weißt du, fang an, nach irgendwelchen Prioritäten, die Gott dir gezeigt und gegeben hat, zu leben. Aber das Wichtigste ist auch, dass ich Jesus gewinne. Ich will streben nach dem Leben, dem vorgestreckten Ziel, wie Paulus sagt. Ich jage nach. Und das musst du machen. Dich jagt niemand. Du musst es jagen. Du wirst nicht gejagt. Jesus jagt dich nicht. Auf jetzt. Nein, Jesus zwingt niemand. Weil Jesus dienen nur Freiwillige. Ohne Zwang und ohne Druck. Aber wenn du überdurchschnittlich werden willst, du musst Gott an erster Stelle in deinem Leben setzen. Jesus muss dein Lehrer sein. Jesus muss, so wie bei der Maria in Bethanien, Jesus muss an ersten Platz in deinem Leben sein. Ich will Jesus zuhören, nicht die Küche. Die Küche ist Nebensache. Essen ist Nebensache. Das Irdische ist Nebensache. Ich will Jesus zuhören. Und Maria hat das gute Teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Maria hat sich für Jesus interessiert. Die Martha hat sich für viele Dinge interessiert. Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Verstehst du? Da sind so viele Sachen passiert in diesem Haus. Es reicht nicht aus, dass dein Herz brennt für Jesus und dass du Jesus lieb hast. Und nein, du musst auch zu seinen Füßen sitzen. Es muss sichtbar werden, müssen Zeichen gesetzt werden. Und das ist überdurchschnittlich. Man sieht es, man merkt es. Der Mann geht aus ganz, der will alles oder nichts. Es reicht nicht, dass dein Herz mal so für Gott brennt. Oh, wir haben geeifert, wir haben geglaubt und gehofft. Denk an die Emmausbrüder. Die Emmausbrüder, ihr Herz brannte auch, als Jesus mit ihnen sprach, als sie mit Jesus lebten. Unser Herz brannte und so weiter. Und wir dachten, er würde Israel erlösen. Aber das brennende Herz reicht nicht aus. Du brauchst auch geöffnete Augen. dass du siehst, es geht um Jesus und es geht nicht um Israel und es geht nicht um irgendwelche Sache, irdische Sache, vergängliche Sache. Es geht um Jesus. Es geht um das Himmlische. Das himmlische Kleinod, spricht die Bibel. Und als ihre Augen geöffnet wurden, haben die die Sache ganz anders gesehen. Die sind ganz schnell nach Jerusalem angekommen. Leute, uns ist Jesus erschienen. Da brennt nicht mehr das Herz, sondern ihre Augen haben Jesus gesehen. Sie sind begeistert. Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Und ihr Leben wurde verändert. Plötzlich waren sie ganz anders. Genau das ist es. Die Emmaus-Jünger wurden Zeugen einer großen Sache. Und jetzt haben sie einen lebendigen Glauben. Jetzt haben sie Mut. Jetzt glauben wir, weil was die Frauen erzählten. Zuerst haben sie beklagt und die Frauen beschimpft und die haben uns verunsichert einfach. Weiber steht es dann noch bei Martin Luther. Die haben uns verunsichert. Also sie haben erzählt, sie wären da dem Heiland begegnet, im Garten irgendwo. Jetzt ist er uns begegnet. Und das ist überdurchschnittlich. Es ist so wichtig, dass wir das Evangelium nicht aus zweiter Hand hören, sondern aus erster Hand. Und das ist, was unser Leben überdurchschnittlich macht. Nicht aus zweiter Hand von oder dritter Hand oder von irgendjemand überliefert bekommen, meine Oma hat es erzählt oder meine Tante oder Pastor sowieso. Nein, aus eigener Erfahrung, aus eigener Erfahrung. Ja, du hast es gesehen, du warst dabei, dir sind die Augen geöffnet worden, du hast den Herrn gesehen. Ruth ist sehend geworden, sie sah den neuen Weg. Irgendwie muss der Frau klar geworden sein, dass sie nicht zurück wollte. Irgendwas ist in der gewesen. Die hat Feuer gefangen für das Reich Gottes, für die Sache Gottes. Und Ruth wollte nicht mehr dort bleiben, wo sie war. Und sie wollte nicht mehr das bleiben, was sie war. Sie wollte nicht eine durchschnittliche Hausfrau sein oder Mutter oder sonst. Nein, sie wollte in der Königslinie reinkommen. Und sie kam in der Königslinie. Zuerst im ersten Augenblick sah ihr Leben wie Verlust aus. Und ich sage dir auch, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, sieht dein Leben zuerst mal wie Verlust aus. Du verlierst deine Freunde, verlierst deine Bekannten, verlierst deine Verwandten sogar, verlierst sogar womöglich deine Eltern oder deine Kinder. Du verlierst die Sachen. Das ist ein Verlust zuerst einmal. Aber wer was gewinnen will, muss zuerst mal was investieren. Muss etwas opfern, muss zuerst mal was verlieren, um zu gewinnen. Von nichts kommt nichts. Und wir sind berufen und auserwählt, wir sollen ein Segen sein. Und deshalb, man muss zuerst mal was geben. Und dann kommt ein Segen wieder zurück. Überdurchschnittlich. Gib weiter. Je mehr du weitergibst, desto mehr kommt zu dir zurück. Weißt du, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht schenken. Gott kannst du gar nicht beschenken. Er gibt dir wieder zurück. Und da zeigt sich, ob du auserwählt bist oder nicht. Matthäus 22, Vers 14. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele sind berufen. Und da geht es um die Geschichte mit dem hochzeitlichen Kleid. Weißt du, der Mann schleicht sich so rein in die ganze Gesellschaft, Hochzeitsgesellschaft. Wir können mit unserer Mittelmäßigkeit nicht in das Reich Gottes einschleichen. Wir brauchen das hochzeitliche Kleid. Extra für diese Hochzeit zugeschnitten, für diese Situation. Philipper Kapitel 2, Vers 12 lese ich. Und folgende Verse. Da heißt es also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Du musst nicht Angst haben, aber du solltest alles dran setzen. Das muss dir bitter ernst sein, ein Herzensanliegen sein. Und es muss von Gott gewirkt sein. Dieser Wunsch, selig zu werden, muss von Gott gewirkt sein, vom Heiligen Geist. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Wer es will, da wird der Herr so fügen, wie er selber braucht. Du musst es nur wollen und sagen, Herr, ich möchte dir gefallen. Ich möchte überdurchschnittlich sein und ich möchte nicht mit der Palme wedeln, sondern ich möchte auf dem Thron sitzen. Und der Herr wird dir helfen, das Richtige zu tun. Ich lese weiter hier. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Hast du es gehört, wie das geht? Ohne Murren und ohne Zweifel, ohne Knurren, ohne... Na, um Himmels Willen, ja, ich tue das doch, mache ich was, weil du das bist und weil du das verlangst. Nein, tu das ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Kinder Gottes, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen, verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Weißt du, überdurchschnittlich, über das Mittelmaß hinaus. Das ist Gottes Wille und Gottes Plan für unser Leben. Gott schaut nicht auf Zahlen, Gott schaut auf Qualität. Nicht Quantität, Qualität. Als ich in Israel war, da besuche ich eine Gemeinde von einem messianischen Prediger, Pastor. Und wir gucken die Gemeinde so an, das ist vielleicht so in der Größe wie diese Gemeinde hier gewesen. Und dann frage ich, wie viele Leute kommen so am Sonntag zum Gottesdienst. Dann sagt er, wir haben 250 Stühle, wir müssen manchmal so und so viel dazu stellen. Naja, wir gehen dann weiter durch die Räumlichkeiten, gucken die Räumlichkeiten an. Und dann frage ich, ja, sag mal, wie viele Leute kommen eigentlich so hier in Jerusalem bei euch im Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und wir müssen so und so viele Stühle noch dazu stellen, meistens am Sabbat, am Samstag. So, dann gehen wir weiter und ich sage, ja Bruder, sag mir doch jetzt ehrlich, wie viele Leute kommen jetzt in euren Gottesdienst? Dann sagt er, 250 Stühle haben wir und wir stellen noch so und so viele Stühle dazu. Gott hat uns Juden verboten, Leute zu zählen. Wir können Stühle zählen, wir können Kamele zählen, wir können Esel zählen, wir können Ochsen zählen, wir können Autos zählen, wir können alles zählen. Aber Gott hat uns verboten, Menschen zu zählen. Gott wiegt und Gott zählt nicht. Das war die Botschaft und das habe ich mitgenommen von Jerusalem. Das Wort von Jerusalem. Gott wiegt und Gott zählt nicht. Gott zählt nicht. Wahre Gläubige, die gehen nicht nach der Masse, nach der Allgemeinheit. Wie viele folgen da mit? Wer macht da noch mit? Wer ist dabei? Sie heben sich ab von diesem Schwarm, von dem Schwarm Menschen, die immer nur begeistert sind. Wir sind dabei und dann ist vorher der Schwarm aufgelöst und wo bin ich jetzt? Sie wollen nicht so sein wie die anderen. Eine Botschaft in den nächsten Tagen, was ich darüber halten werde. Sie wollen so sein, wie Jesus war. Sie sind teuer erkauft. Jeder einzelne von uns ist Brüder und Schwestern teuer erkauft. Du bist für Gott wichtig. Du bist ein Auserwählter oder Auserwählte. Und wir sollten unsere Funktion erkennen, was wir sind. Wir sind berufen im Reich Gottes, irgendwo ein Rädchen zu sein. In einem großen Uhrwerk, einem großen Automaten Gottes. Ein kleines Rädchen. Und stell dir mal vor, wenn das Rädchen versagt, versagt die ganze Maschine. Und du bist wichtig als kleines Rädchen. Sonst stimmt nachher die Sache nicht mehr. Und deshalb, es kommt auf uns. Das ganze Werk Gottes versagt, wenn einer von uns als Rädchen versagt. Deshalb, du bist wichtig mit deinen Talenten, mit deinen Gaben. Und du sollst dich einbringen. Ja, aber wer schaut schon auf mich? Die Kette, Fahrradkette hat man mir gesagt oder erzählt, als ich mal mein Fahrrad reparieren wollte, dass die Fahrradkette so stark wie das schwächste Glied an der Kette ist. Und wir sind wichtig. Und wir sollten auf die Schwachen achten. Die Schwachen sind es, auf die kommt es an. So, wenn die reißen, wenn die umfallen, wenn die kippen, kippt die ganze Geschichte. Können wir noch so fleißig arbeiten und beten und tun? Gebrauche, was du hast, und Gott wird dir noch mehr geben. Ruth war demütig. Sie hat gearbeitet und sie hat noch mehr Gunst bekommen. Tu das, was du kannst. Akzeptiere deine Rolle, mach aus deiner Rolle das Beste und heb dich ab von den normalen Menschen. Weißt du, die normalen Menschen sind nur Fleisch und Blut, die gucken nur, was vor der Nase sind. Aber du sollst eine andere Mentalität, ein anderes Wesen in dir haben. Du sollst auffallen wie ein Adler. Und weißt du, der Adler guckt in die Höhe, auf die Sonne. Er guckt nicht auf diese Würmchen, Regenwürmer da irgendwo auf der Erde. Der erhebt sein Haupt, erhebe dein Haupt. Normale Menschen, hör mir zu, machen keine Erfindungen, bewegen nicht viel und unternehmen nicht viel. Gewöhnliche Menschen, aber außergewöhnliche Menschen. Meistens sind es Quereinsteiger. Du sagst, das muss doch funktionieren. Irgendwie muss es gehen. Und die klemmen sich dahinter. Normale Menschen, mit normalen Menschen kommst du gut aus, sind anständig, brav und lieb. Der Heiland hat sie auch lieb. Verstehst du? Aber Gott braucht Überdurchschnittliche. Er braucht Könige und Priester. Und die gibt es nicht so viele. Und die müssen jetzt herangebildet werden, hier in dieser Welt. Gott will, dass wir Helden werden und zu seiner Elite gehören, dass wir Salz und Licht dieser Welt sind. So wie die Ruth im Stammbaum Jesu hineinkam und jetzt zur Elite Gottes gehört. Ruth und so weiter. Die Moabiterin Ruth, verstehst du? Eigentlich über die geht der Segen Gottes wieder weiter. In der Ewigkeit sollen wir Führungsaufgaben übernehmen und mit Christus regieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht mittelmäßig sind, sondern überdurchschnittlich. Jage nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Steht im Wort Gottes. Kann sich streiten mit dem lieben Gott. Weißt du, so viele Christen sind wie satte Löwen. Satte Löwen jagen nicht. Ein satter Löwe, der lügt da und sonst sich und genießt die Zeit. Wir sollen aufhören, satt zu sein. Mir reicht's jetzt. was ich habe und was ich erreicht habe. Das Schlimmste im christlichen Leben ist Selbstzufriedenheit. Gott, ich danke dir. Ich bin getauft, bin wiedergeboren, habe den Heiligen Geist, habe noch ein paar Gaben, bete in Zungen, das reicht mir. Nein, wir sollten nach den besten Gaben streben, alles, was noch da ist. Guck mal, liest den Apostel Paulus. Und ich will euch noch einen köstlicheren Weg zeigen. Römer 1. Korinther 13, das ist dann die Liebe. Einen köstlicheren Weg. Und wenn du denkst, das ist jetzt schon alles, das ist noch gar nicht alles. Weißt du, da beginnt das große Abenteuer des Lebens. Nicht nur Gaben und nicht nur Talente, auch die Liebe. Gott will, dass du für ihn dich voll engagierst, dass du Führungsaufgaben übernimmst, dass du noch mehr tust, als du kannst, dass du die Frucht deines Lebens genießen kannst, dass du nicht lebensmüde bist, sondern lebenssatt. Herr, ich habe erreicht, was ich erreichen konnte. Guck mal, die Patriarchen waren lebenssatt. Die hatten Kämpfe, die haben Verluste, die mussten manchmal mit Null wieder anfangen. Das ist keine Schande, mit Null anzufangen oder wieder von klein anzufangen. Aber die haben immer weitergemacht, die haben nicht aufgegeben. Gott will von deinem Leben Qualität. Und du solltest auch das wollen. Das sollte auch dein Bedürfnis sein. Mittelmäßigkeit macht niemand glücklich. Weder dich noch Gott. Das macht dich höchstens neidisch und eifersüchtig auf andere, die es geschafft haben, die es erreicht haben. Deshalb, Mittelmäßigkeit macht dich nicht glücklich. In Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich oder passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das ist überdurchschnittlich. Lasst euch vielmehr im Innersten von Gott umwandeln, umkrempeln, umwandeln. Gott will nicht, dass du der Gesellschaft anpasst, sondern du solltest dem Himmel dich anpassen. Nach oben, trachtet nach dem, was droben ist. Wir sollen mit Gott und seiner Welt in Harmonie sein. Uns Gott angleichen und mit ihm vergleichen und nicht mit irgendeinem Heiligen. Weißt du, auch die Heiligen, ich könnte viele Heiligen, ich habe mal ein ganzes Jahr über die Heiligen gepredigt aus der Kirchengeschichte. Und weißt du, da steckt so viel Potenzial auf. Aber ich habe eines festgestellt, auch die Heiligen haben Mucken. Und die Heiligen haben Fehler. Auch die Heiligen sind nicht perfekt. Da sind sie wieder in ein anderes Extrem. Verstehst du, sie sind ganz für Gott, aber da haben sie vielleicht den Kontakt zu der Welt verloren. Weißt du, wir sollten uns Gott annähern und ihm anpassen und uns mit Gott zu akklimatisieren und mit der geistigen Welt und einfach eins werden mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist und aus der Masse uns abheben von der Allgemeinheit. Und Anpassung ist immer an den größtmöglichsten Nenner. Anpassung passiert immer, indem du auch an den größtmöglichsten Nenner und jetzt nicht an dem kleinsten, an dem größtmöglichsten, an das Größte. Und das ist der Herr Jesus Christus. Die Umwandlung beginnt eigentlich mit hier innen drin, durch das Gesetz Gottes, im Alten Testament war es durch Einhalten der Vorschriften und Zugehörigkeit zu Israel, im Neuen Testament ist in der Zugehörigkeit zu Jesus. Je mehr du zu Jesus gehörst, desto mehr wirst du umgewandelt, umgekrempelt, umfunktioniert und gebraucht. In Hesekiel 36, Vers 26 sagt der Herr von dieser inneren Umwandlung, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist, was wir haben sollten, neues Herz und neuen Geist. Und ich nehme euch das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das fühlt. Ein Herz, das fühlt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache es aus euch Menschen, die nach meinem Willen leben und auf meine Gebote achten. Ich mache das. Das musst du nicht machen, du musst nur Gott machen lassen. Das ist alles. Die dann mein Wort befolgen. Ich reinige euch, damit ihr nicht mehr unter den Folgen eurer beschmutzten Taten leiden müsst. So viele Menschen leiden unter ihren beschmutzten, besudelten Taten, was in ihrem Leben da ist, vorhanden sind. Ich reinige euch. Gott macht uns zu Originalen. Aber ich muss sagen, Herr, macht es. Ich muss die Erlaubnis geben. Gott vergewaltigt mich nicht. Gott macht aus uns etwas Besonderes. Zuerst mal, er macht uns Gotteskinder. Und dann erst, nachdem wir Gotteskinder waren, werden wir Jünger Jesu. Und nachdem wir Jünger Jesu geworden sind, werden wir als Christen. Die Christen wurden erst in Antiochien Christen genannt. Erst in Antiochien Christen genannt. Warum? Weil sie lebten so wie Christus, sie redeten so wie Christus, sie liebten so wie Christus. Sie waren so Christus in Miniatur, in Kleinformat. Und komm aus seiner Mittelmäßigkeit heraus, wer so wie Jesus war. Eine große Herausforderung, aber wir müssen diesen Wunsch in uns haben. Es muss uns ein Anliegen sein, Heiland, ich möchte mehr sein, als was ich bin. Ich möchte mehr haben, als was ich erreicht habe. Gott mag, ich habe vorhin gesagt, Gott mag das lauwarme Christentum nicht. Und all die lauwarmen Gemeinden sind schon verstoßen. Guck mal, Kleinasien, da gibt es keine Christen, keine türkischen Christen. Wenn es dort Christen gibt, dann sind das alles Ausländer in den sieben Gemeinden, wo die sieben Gemeinden waren. Offenbarung 3, Vers 14. An die Gemeinde zu Laodicea. Ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid. Wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, sagt Gott. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Und du weißt, was auf diese Lauwarmen erwartet. Mittelmäßigkeit ist lauwarmes Christentum. Warme, lauwarme Liebe. Ich liebe, ja, aber nicht so direkt. Lauwarme Glaube. Lauwarme Hingabe. Ja, ich mache das, ja, ich tue das. Ich gehorche. Weißt du, Gott will mehr als nur Gehorsam. Gott will Begeisterung, dass du mit Begeisterung gehorchst, mit Begeisterung liebst, mit Begeisterung Jesus nachfolgst, mit Begeisterung dich hingibst und sagst, Herr, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Mittelmäßigkeit ist, wo alles reguliert ist, wo keine Spontanität mehr ist, wo alles genormt ist, wo man gar nicht mehr auffällt. Weißt du, das sind Mittelmäßigkeit, aber ein heißer, brennender Christ ist ein Brandstifter. Der glüht für Jesus, der geht aufs Ganze. Lauwarme Christen, die dümpeln vor sich nur hin. Also, die sind nicht so sicher ihres Glaubens. Ja, wir hoffen, wir warten, wir vermuten. Hoffen und Harren macht viele zum Narren. Sie sind nicht überzeugt. Weißt du, dass Gott alles im Griff hat, dass Gott bei ihnen alles im Griff hat? Und dann wundern sie sich, wenn es nicht klappt. Komm heraus aus dieser Mittelmäßigkeit. Aber das musst du wollen. Und Gott wird dir schon helfen. Gott wird dich schon rausschieben und rausdrücken. Komm raus aus deiner Bequemlichkeit, Gemütlichkeit, aus dieser Wohlfühlatmosphäre, diesem Komfort und der Kuschelecke. Komm raus. Weißt du, du musst ausziehen. Gott erwartet, dass du das tust. Gott hat zu Abraham gesagt, und damit fing das Christentum an, fing der Glaube an, fing die Religion an, geh aus Ur in Chaldea. Weißt du, das war alles gemütlich, alles geregelt. Dort war ein System, Babylon war eine durch und durch organisierte Stadt. Geh raus aus Ur in Chaldea. Du musst ausbrechen aus der Routine, wenn du überdurchschnittlich sein willst. Aus dem ganzen Alltagstrott, immer das Gleiche, morgens früh bis abends spät. Weißt du, so viele Christen sind wie in einem Hamsterrad. Die laufen und, oh, ich kriege bald Herzinfarkt. Die laufen. Weißt du, viele sind in der Mühle der Philister hineingeraten, weil sie mit der Sünde gespielt haben. So wie Simson. Sie haben das Geheimnis ihrer Kraft verraten. Ihre Augen sind ausgestochen und jetzt müssen sie die Mühle der Philister treten, ob sie wollen oder nicht. Komm raus aus der Mittelmäßigkeit. Was heißt das alles auch für uns auf Deutsch hier? Du musst dich aus den Traditionen lösen. Weißt du, du musst einfach Gott in jeder Situation neu erleben. Nicht in irgendeiner Tradition. So hat mein Großvater schon gemacht und mein Urgroßvater auch noch dabei. Weißt du, das so mache ich weiter und vererbe dann meine Kinder weiter. Nein, jeder muss selber Gott persönlich entdecken. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Jeder hat seine eigene Gotteserfahrung gemacht auf seinem Gebiet. Der eine unten im Süden, der andere in der Mitte und der andere im Norden. Um aus der Mittelmäßigkeit herauszukommen, musst du spontan werden. Bei Jesus heißt es immer, und es begab sich. Weißt du, dass Gott dich ja einfach durcheinander bringt. Weißt du, du planst, du gehst dort und dort, aber der Herr lenkt die Schritte und die Tritte. Um aus der Mittelmäßigkeit herauszukommen, musst du inspirativ leben. Jeden Tag ein Wort Gottes dich inspirieren lassen, einen guten Gedanken, eine Losung. Um aus der Mittelmäßigkeit herauszukommen, musst du dich von Gott täglich führen lassen, flexibel sein, nicht steif das machen. Das habe ich mir vorgenommen, das führe ich durch. Nein, so wie der Herr es will und wie der Herr es einfach führt. Wenn du mit der Mittelmäßigkeit aufhören willst, musst du aufhören mit der Menschengefälligkeit und musst umdenken. Wem willst du gefallen? Dem Pastor, der Gemeinde, den Menschen, den Nachbarn, der Mann oder Frau? Du musst lernen, allein Gott zu gefallen. Um aus der Mittelmäßigkeit herauszukommen, musst du nach der Offenbarung leben. Du brauchst ständig diese Impulse Gottes, diese Inspiration. Und das, was Gott dir zeigt, dass du das auch nachher tust, nicht nur, dass er dir zeigt, mit der Zeit zeigt er dir gar nichts mehr, wenn du nichts tust. In aller Liebe. In 2. Mose 25, Vers 40, noch ganz schnell. Gott hat Moses seinen Plan für die Stiftshütte gezeigt und ihm diesen Plan gegeben. Und dann sagt er, und sieh zu, dass du sie nach diesem Muster machst, welches ich dir auf dem Berg gezeigt habe. Dass du nach diesem Beispiel arbeitest. Gott ist, und nicht Moses ist der Architekt von dieser Stiftshütte, Gott ist der Architekt von deinem Leben, von deinem Lebensplan, nicht du. Er bestimmt, du musst dich nur an diesem Plan dich halten, was er dir für dein Leben gezeigt hat. Wir leben sowieso nach dem Muster Gottes. Alles, was wir haben, ist uns gegeben worden. Wir sollen das Bild des Himmlischen in uns tragen. 1. Korinther 15, Vers 49. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Sobald du Gott gefällst, bist du nicht mehr mittelmäßig, sondern hast eine neue Identität. Du trägst das Bild des Himmlischen in dir. Und das verkörpert dann sich in deinem Leben. Du bist ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Und plötzlich entwickelst du deine Eigenart, was für etwas Besonderes. Bist unverwechselbar, einmalig. Und jede Persönlichkeit ist an sich etwas Besonderes, ist authentisch. Gott will, dass du wieder Natur rein wirst. Wirklich ganz Natur, ganz natürlich, ganz normal. Satan hat sich genug verfälscht und verdreht, verallgemeinert, verbildet und verzogen, vermischt und so weiter. Andere haben so viel an deinem Leben gepfuschert. Und wenn du dein Leben genau anguckst, da ist so wenig von mir, das habe ich von dem, das habe ich von dem, das habe ich dort. Weißt du, es sollte von dir viel, in deinem Leben sollte viel von dir und Gott sein. Und nicht, dass jemand anders, meine Eltern, das habe ich von meinen Eltern, das habe ich von meinem Vater, das habe ich von meinen Verwandten. Nein. Du solltest unter dem Segen Gottes sein, dass du es entdeckst. Raus aus der Mittelmäßigkeit. Gott will deine Individualität, dein Profil. Er will deine Persönlichkeit herauskristallisieren und herausbilden. Der Vater gab deshalb den Heiligen Geist, damit du das Ziel erreichen kannst. Und diese Qualitäten, die in dir drinstecken, entwickelst. Dass du deine eigene Duftmarke hast, in aller Liebe. Dass deine Wesensmerkmale sichtbar werden. Dieses Spezifikum, diese Spezialität freigelegt wird, diese Ursprünglichkeit vom Heiligen Geist, das ist überdurchschnittlich zu werden. Aber vorher muss einiges passieren vielleicht. Als Paulus nach Ephesus kam, Apostelgeschichte 19, da gab es so viel Zauberei. Und als er die Leute angeguckt hat, wie die da so rumsaßen und vorhin hindosten, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, Geschwister? Wir haben es noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wie bitte? Aber weißt du, warum sie den Heiligen Geist nicht hatten? Sie hatten so viele Zauberbücher. Einen ganzen Berg Zauberbücher. Und erst als sie die Zauberbücher verbrannten, hat das Wort Gottes eingeschlagen und das Wort Gottes gewirkt. Und so viele Christen haben so viele Zauberbücher. Die sollten sie einmal aufräumen zu Hause. Bücher, die nicht koscher sind. Gedanken oder Sachen, die nicht koscher sind, die du zu okkulten Zwecken verwendet hast. Komm raus aus der Mittelmäßigkeit. Und du kommst raus aus der Mittelmäßigkeit durch Reinigung. Plötzlich glänzt, du strahlst, plötzlich leuchtest du. Und Gott will Gold haben, das im Feuer geläutert ist. Können noch predigen, können noch morgen früh noch predigen. Noch ganz schnell zum Schluss, Ruth, Kapitel 2, Vers 13. Die Israeliten, sie wichen bald von dem Wege ihrer Väter ab und so weiter, sind eigene Wege gegangen. Und das war das Ergebnis, warum die Hungersnot, die Dürre und die Vertreibung kam, weil sie eigene Wege gegangen sind. Sie haben das nicht getan, was Gott sagte. Du wirst überdurchschnittlich, Bruder und Schwester, wenn du das Herz eines Josua hast. Josua 1, Vers 7 und folgende Versen. Halte dich mutig und unbeirrbar an das, was mein Diener Moses dir gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übertragen hat. Und lass dich nicht das Geringste davon außer Acht. Nicht einmal das Geringste. Nochmals, nicht einmal das Geringste. Das nichts außer Acht, denn dann wird alles gelingen, was du unternimmst. Und niemand wird dir widerstehen können, dein Leben lang. Solange wir in Mittelmäßigkeit verharren, sind wir nicht kreativ, nicht offen für Gott. Wir funktionieren gar nicht genug, wir wachsen nicht über uns selbst hinaus. Deshalb, tu das, was Gott dir gesagt hat. Und du wirst dich verändern, du wirst merken, Gott fängt mit mir was an. Du kommst aus der Talsohle raus. Die Maria, Lukas 1, Vers 38, die sagte: Gott, Engel, Gabriel, ich will ganz Gott sein. Ich will ganz Gott gehören. Ich will ganz das sein, was Gott will. Fang an. Und sie ist eine begnadete Frau geworden. Was hat dann die Elisabeth gesagt? Du bist die gesegnete Frau unter allen Frauen, weil sie gesagt hat, mir geschehe, wie du gesagt hast. So wirst du ein gesegneter, ein überdurchschnittlicher Mensch. Du bringst Jesus zur Welt, wenn du sagst, mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen. Lass uns aufstehen und lass uns beten und lass uns stark werden in Gott. Die Sache Gottes eilt, die Sache Gottes hat wenig Zeit. Gott will, dass das Reich Gottes kommt, das Reich Gottes verwirklicht wird, dass das Reich Gottes gebaut wird. Jesus kommt bald wieder, Geschwister, und lass uns alles daran setzen, dass wir bereit sind, mit ihm hineinzugehen, dass wir nicht nur mit der Palme wedeln. Geschwister, es ist viel zu wenig. Mein Gott, hilf meinen Geschwistern, dass sie nicht nur nach Palmen greifen, sondern dass sie nach der Krone greifen und dass sie halten, was du ihnen gegeben hast. Halte deine Krone und bewahre es, sagt der Herr. Herr Jesus, und wir wollen wirklich unsere Krone festhalten. Diese himmlische Berufung, diese himmlische Erscheinung, diese himmlische Offenbarung, die du uns gegeben hast, auch hier heute Abend. Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen für dein Wort. Segne auch jetzt, wenn wir zusammen die Kollekte hineinlegen und wenn wir das Reich Gottes bauen und finanzieren, segne uns auch da und lass uns da nicht lauwarm sein, sondern brennend und heiß in Christus. Amen.